Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum T-Zeit Talk Radio Ausgabe 127, heute am Sonntag, den 6. September 2015. Es ist 12.22 Uhr und wir sind wie immer im T-Zeit Podcast Studio. Hannes ist auch da.
Guten Morgen.
Und ich bin Jan David.
Ah.
Fühlt sich immer noch an wie morgen, ne?
Ja. Ich bin schon für Stunden aufgestanden, aber ich werde irgendwie nicht wach.
Ja, ist irgendwie.
War gerade fasziniert, auf meinem Toner steht drauf, dass Menschen mit Cappy den nicht benutzen dürfen.
Was?
Ey, guck mal. Terror. Guck, Menschen mit Cappy dürfen den nicht benutzen.
Oh, stimmt. Ja, also solche Cappies gehören ja verboten.
Man soll auf die Temperatur aufpassen, dass nicht die Sonne drauf guckt, und Menschen mit Cappies sind auch durchgestrichen. Okay. Also beim Toneraufbau, Einbau darauf achten, kein Cappy tragen. Das könnte gefährlich werden.
Schwierige Sache, sowas.
Ja.
Ja. 2 Wochen sind um, wir sind jetzt wieder im Rhythmus drin anscheinend. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich vergessen habe. Ich wollte eigentlich das Licht anmachen.
Warum?
Weil es eine schläfrige Stimmung hier drin ist. Ich könnte ja eigentlich mal aufstehen, wenn wir jetzt... Jetzt ist ja Platz.
Bis ich mich hier ausgebaut habe, kommst du an mir vorbei? Geht das?
Ja, so schlank wie ich bin.
Wow, jetzt ist diese ganze Porno-Atmosphäre auch raus, gell?
Ja gut, die Zeiten, dass man das... Dass Porno-Atmosphäre irgendwas mit Schummrigkeit zu tun hat, sind schon längst vorbei. Das ist jedes Schamhaar ausgeleuchtet, wenn dann welche vorhanden sind. Wo ich da eigentlich den Scheinwerfer? Ja. Neue Sendung. Also, die Sendung ist die gleiche wie immer, aber. Egal.
Wie neue Sendung?
Themen, eine neue Ausgabe, wollte ich eigentlich sagen.
Ah, also, neue Ausgabe der Sendung, Sendung neue der Ausgabe oder sowas.
Genau.
Bis zum Ende, wir versprechen auch, bis zum Ende der Sendung sind wir sicher irgendwann mal wach geworden und wieder müde.
Ich fühle mich ja eigentlich wach, aber irgendwie sehe ich schläfrig aus. Also ich fühle mich nicht wach, aber ich fühle mich ansprechbar, das ist auch schon mal was.
Denn David ist ansprechbar.
Was für ein Podcast echt hilfreich sein kann. Du wolltest über Google reden.
Wollte ich das?
Du hast zumindest ins Dokument geschrieben.
Ich habe ja 2 Fragezeichen hinten dran gemacht. Das war mehr so...
Mir ist nichts Besseres eingefallen.
Würden Sie das bitte bestätigen, wenn Sie dazu irgendwas sagen möchten?
Willst du denn was dazu sagen?
Jetzt sind die Fragezeichen weg. Google hat ein neues hässliches Logo. Dafür sind hinterm anderen Fragezeichen verschoben worden.
Ja, das ist ja auch nicht Google, das ist eine andere Geschichte. Dann. Ja, keine Ahnung. Hast du Chapter Mark gemacht?
Geh mal auf google.de.
Das Lustige ist ja, ich habe das so mitgekriegt, Google hat ein neues Logo und ich meine, ich hätte das auch schon gesehen gehabt. Hab's aber eigentlich vollkommen ignoriert und dann schreibst du das gestern Abend in dieses Dokument rein, hier ein neues Google-Logo, und da ich so, wie sieht das eigentlich aus? Ich hab's gar nicht gesehen, weil ich nutze Google eigentlich in letzter Zeit fast gar nicht. Und dann mache ich so die Seite auf und falle fast rückwärts vom Sofa, weil es so schlimm war. So ich schlimm, so, was ist das denn?
Ja, man denkt ja jetzt schon drüber nach, wieder Bing zu benutzen. Da hat man wenigstens schöne Bilderchen.
Also das
Bing ist das mit den Bildern im Hintergrund.
Bing ist das, was quasi eine Viertelstunde so laden braucht, weil so viele Bilder erstmal laden. Das ist unfassbar.
Gibt es noch mehr Suchmaschinen? Ah, DuckDuck.
Also ich nutze eigentlich hauptsächlich DuckDuckGo.
DuckDuckGo. Das ist aber so lange mal zum Tippen.
Deswegen macht man es ja auch als eine Standardsuchmaschine in Safari und fertig.
Ja, das findet dann aber nichts.
Findest du?
Ja, bei mir findet das immer nur Scheiße. Also Google findet dann immer alles sofort, und was ich suche, und das findet es dann nicht und das nervt einfach.
Also für so Feld-, Wald- und Wiesensuchanfragen, wo ich einfach zu doof bin, die URL einzugeben, und auch so normale Sachen reicht das eigentlich vollkommen aus.
Vielleicht suche ich zu spezielle Dinge.
Also wenn ich dann tatsächlich mal was nicht finde, dann nutze ich auch Google mit. Aber
ein paar Menschen nerven.
Ja.
Entschuldigung.
Aber hauptsächlich DuckDuckGo eigentlich aktuell.
DuckDuck, ich trage das mal als Homepage ein. So eine Homepage? Ich glaube, ich rufe die Homepage nie auf, aber ich habe eine Homepage.
Du meinst so die Startseite im Browser?
Ja.
Nee.
Das heißt ein Safari Homepage.
Ja, mag ja sein, aber ich verstehe das Prinzip nicht. Also ich verstehe das Prinzip, aber warum?
Naja, dass du dann... Ups, das wollte ich jetzt nicht. Nee, du kannst dann... Genau, du kannst dann nämlich Command, Shift und H drücken und dann kommst du auf diese Seite.
Mhm.
Das ist sehr praktisch.
Wenn aber die Seite einfach nur eine Suchmaschine ist, dann kann ich das auch einfach in die Suchleiste eingeben. Was brauche ich denn das als Homepage?
Gott, bist du pervers. Stimmt eigentlich. Was kann man denn da noch eintragen?
Also das Prinzip von Homepages sehe ich eher so, wenn du jetzt eine Firma bist und deine Mitarbeiter hauptsächlich auf der eigenen Webseite agieren sollen, dann trägst du das halt als Startseite ein, sobald der Browser aufgeht, dass diese Seite lädt, aber dass der Browser quasi zur Single-Task-Anwendung wird. Aber
so die internen Hauptwebseite, ja, oder sowas,
genau.
Gell?
Ist zwar auch eklig, aber das,
ja,
ist zumindest Anwendungsfall.
Ja, das ist bei meinen Arbeitscomputern, das ist ganz schlimm.
Ja gut, da ist ja wiederum noch relativ sinnlos, weil ja, da ist die eigene Webseite ja auch wurscht wahrscheinlich.
Ja, da ist, also es ist ja nur so eine Repräsentationswebseite, ja, wo eben so die Telefonnummern vom Chef stehen und so. Also.
Ja, aber es gibt ja Leute, die arbeiten quasi, ja, im Webbrowser, also so Leute, keine Ahnung, wo dann die Datenverarbeitung oder die Logistik in so einer Web-App,
ja,
in Anführungszeichen,
stimmt,
laufen.
Ja.
Aber da ist dann sinnvoll, das als Startseite zu nutzen.
Ja, natürlich ist das sinnvoll.
Aber so,
aber bei uns ist es ja wirklich nur so inzwischen eine ganz hübsche Webseite mit hübschen Bildern und netten Leuten, die in die Kamera grinsen und ein paar Bildern, noch ein paar anderen Bildern und wo sind wir eigentlich und so. Und,
ja. Ja, also ich weiß nicht, was ich mit der Startseite.
Die haben ja auch Internet Explorer als Standardbrowser.
Ah, das wollte ich noch sagen. Weißt du, was meine Freundin meinte zu dem Google-Logo? Das würde aussehen wie das Internet Explorer-Logo.
Stimmt, das habe ich auch gedacht.
Das sage ich so, stimmt, so sieht's echt aus. Und deswegen ist es auch so abschreckend, glaube ich. Und dann habe ich irgendwie die Tage...
Naja, das E, ne?
Ja, auch das G erinnert mich, also das erinnert mich so, ja, krass.
Das Blau vom G und die Form vom E.
Du kriegst zwar schon Schockstarre, wenn du das siehst.
Hast du die Ankündigung von Google gesehen? Da haben sie dann, das Google-Logo soll ja jetzt eigentlich auch so animiert sein und so, gibt's so eine kleine Fassung, so GIF und so, haben sie dann auf ihrem Blog gehabt, wo dann so die Farben sich immer wieder verschlungen haben und so.
Nee, habe ich nicht gesehen.
War ganz toll. Ich habe hypnotisch mindestens 5 Minuten drauf gestarrt.
Ja, also wenn Google irgendwie auf irgendeinen Blogpost schreibt, das interessiert mich eigentlich mal herzlich wenig.
Ich komme da immer drauf über TechMeme.
Ja, irgendwie wird man immer da hingeleitet, aber ich lese das dann nie, weil es meistens irgendein Quatsch ist.
Ich lese gern TechMeme. Sehr praktische Website. Weiß man immer, was so abgeht in dieser Szene.
Ja, aber das war's jetzt mit Serifen, ne? Also ich habe da irgendeinen so Artikel gelesen, ich so, ja, wenn man sich als Firma so neu aufstellen will und so.
Dann macht man jetzt flat und ohne Serifen.
Genau. Ne? Möglichst unleserlich.
Unleserlich? Findest du das unleserlich? Ich finde das von Kerning irgendwie komisch.
Vor allen Dingen.
Das G wirkt irgendwie so abgehoben vom Rest.
Ja.
Das erste G.
Vor allen Dingen.
Es kann auch an den Farben liegen.
Hat irgendeiner.
Wirkt das erste G so monströs irgendwie so.
Es wirkt viel zu wuchtig und zu breit.
Ja. Aber das kommt auch durch die Farben.
Ja, das kann sein.
Warum müssen die alles verändern? Ist ja auch mal wieder so, Corporate Design Move und so. Gell? Das soll ja jetzt alles auch einheitlich aussehen und so.
Das ist nicht mal ein SVG.
Was?
Ist nicht mal hier eine Vektorgrafik.
Das ist ja schrecklich.
Wird pixelig, wenn ich ranzoome. Was ist das denn?
Aha.
Ekelerregend.
Aber das Deutschland, was drunter steht, ist gerendert als Schrift.
Ja, das ist auch geil. Tja. Ja, und dann ist ja Google, haben sie sich jetzt zu E-Corp umbenannt.
Evil Corp.
Oder sie haben ja Evil Corp gegründet.
Alphabet.
Mhm.
Alphabet. Wie heißt die neue Webseite? abc.abc oder so?
Nee, abc.xyz.
Naja, irgendwie so. Jetzt habe ich xyz eingegeben und nicht z. Verwechsel dich immer wieder, hä?
Z und c.
Ja. Ach, Englisch. G is for Google.
No shit, Sherlock.
Mit der Unterschrift von Larry Page. Ja, gibt's halt nicht so viel auf der Website, gell?
Nee, aber ist irgendwie lustig, dass sie jetzt so ein Konglomerat gründen und zeitgleich guckt man Mr. Robot und wäre den Anfängen.
Naja, ich weiß ja nicht.
Es ist schon klar, dass es nicht, dass das noch, nicht, noch dass weit das davon entfernt ist, wenn Google überhaupt
in diese Bereiche geht. Dann vielleicht auch eher Apple.
In welche Bereiche?
Ja, auch bei diesem Evil Corp ist ja das Zentrum von dem Ganzen, dass E-Corporation bei Mr. Robot eine Bank ist. Das ist ja eine ziemlich mächtige Bank.
Ja.
Die halt aber auch Anteile an allen möglichen Produktionsfirmen besitzt und so weiter und vor allem Computer herstellen muss.
Das müssen wir gleich nochmal drüber reden, wenn wir dann soweit sind. Ja. Da haben sich ja auch irgendwie alle drüber aufgeregt, besonders die deutsche Berichterstattung war ja Herz allerliebst darüber.
Echt? Warte mal, was war? Keine Ahnung, ich krieg deutsche Berichterstattung nie so mit.
Ja, was ist jetzt zu erwarten? Ja, was soll jetzt zu erwarten sein? Nix. Ja, das muss doch irgendwas bedeuten.
Ja. Die ist halt eine Umstrukturierung vom Konzern.
Ja. Aber überall, also, das ist die einzige Aussage
was
war.
Was soll man dazu jetzt sagen?
Genau. Es gab eine Umstrukturierung und auf irgendeine große Headline, jetzt hier in der Artikel, dann steht ja so ein Bullshit drin. Irgendwie alles.
Das kann man vielleicht auch als Schwerpunktverlagerung betrachten, dass die Suche nicht mehr im Zentrum stehen soll und quasi der Rest so ein Anhang ist, sondern Google halt sich. Aber das ist mehr so, ist glaube ich mehr so eine Darstellungssache als jetzt wirklich. Ja. Und sie können natürlich leichter, wenn sie so eine Holding haben, können sie leichter irgendwelche Unternehmen einbinden und wieder abstoßen und müssen sich nicht überlegen, wo sie das jetzt in bestimmte. Sie werden da in gewissen Bereichen ein bisschen flexibler, aber eigentlich.
Ja, und wenn bei Boston Dynamics was schief läuft, dann heißt es nicht Google, sondern heißt halt Alphabet.
Ja.
Und die Kampfroboter ausbrechen, die Menschheit und versklaven.
Echt?
Ja.
Ist Boston Dynamics, machen die, ist das AI?
Nee, von aber Google, so rennende Kampfroboter.
Ah, cool.
Die sich selbst ausbalancieren können und selbst auf unebenem Gelände mit so 30 bis 40 Stundenkilometer rennen können. Gibt so Videos, wo du denkst so, ich zieh mal.
Zu deiner Sicherheit.
Ich würde ja in den Wald ziehen und mich von der Zivilisation abkapseln, aber da können die auch hin. Schon ein bisschen creepy.
Hoffen wir einfach mal, dass niemand zufällig eine Super-AI entwickelt.
Ja.
Hoffen wir es.
Ach, wenn man schon.
Du mampfst ihn echt so.
Also Super-AI und dann gibt es dann quasi so Roboter als Trägerkörper für die AI. Ist auch super. Ist quasi super, alles vorbereitet. Einmal auslöschen, bitte.
Gibt es ein interessantes Buch von, wie heißt denn der Typ? Bostrom? Wie sowas? Genau. Von Nick Bostrom. Super Intelligence, Paths, Dangers and Strategies. da gibt es auch auf Deutsch übersetzt, Superintelligenz-Szenarien einer kommenden Revolution. Ist ein Riesenschinken und geht um die Möglichkeit der Entwicklung einer Superintelligenz innerhalb der nächsten 50 Jahre oder so. Und welche Perils damit verbunden sein können, also welche Gefahren da für die Menschheit als Ganzes zu erwarten sein könnten.
Okay.
Das Buch willst du ja nicht lesen, dann kriegst du Depressionen.
Ne? Kann ich mir schon vorstellen.
Es scheint sehr fundiert und es ist wirklich geht da sehr ins Detail. Aber man ist danach auch 480 Seiten. Man ist danach auch irgendwie schon aufgeklärt über das Thema. Wobei dieser Autor speziell ein sehr nicht pessimistisch, sondern eher so vielleicht sollten wir vorsichtig sein Standpunkt bei dem Thema hat. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Autoren, die schreiben dir AI ist das Tollste der Welt und wir müssen es so schnell wie möglich entwickeln.
Ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja, gibt es natürlich verschiedene Standpunkte
zu. Ja, klar.
Tja.
Wolltest du über das Ashley Madison-Ding da eigentlich reden? Also ich habe da jetzt nicht was irgendwie zu sagen.
Ich wollte eigentlich auch nicht so wirklich viel zu sagen.
Dann sag doch mal wenig dazu.
Dieses Ashley Madison-Ding, das ist jetzt unser zweiter Chapter. ich fand's nur lustig. Die Ashley Madison, diese Plattform für
Seitensprünge.
Seitensprung nennen wir das Deutsch, ja genau. Mhm. Seitensprünge haben irgendwie so ein paar Daten verloren.
Paar? Ich glaube, die haben alle Daten verloren. Ja,
sie haben halt ihre Kundendatenbank verloren.
Wobei verloren ja auch ein bisschen, also sie wurden gehackt. Ist ja, sie haben sie ja nicht irgendwie auf der Straße liegen lassen.
Das wird bei Mr. Robot referenziert. In der 10. Folge sagt auch jemand, yeah, and you know, the Ashley Madison leak and my wife got to know that I was a customer und so.
Okay.
Das ist lustig.
Ich meine sogar, dass in der ersten Folge irgendwie so Seitensprucken-Webseiten schon so ein Thema sind, irgendwie unterschwellig.
Ja, yeah, in der letzten Folge sagt da wirklich jemand, dass bei Ashley Madison rausgekommen wäre, dass bei dem Leak rausgekommen wäre, dass... Okay. Das fand ich irgendwie lustig.
Ja, die sind ziemlich am...
Wie sie das gemacht haben, das weiß ich nicht. Also die Folge muss ja auch schon ewig produziert sein.
Vielleicht haben sie da was mit zu tun.
ist eine Webseite für Seitensprünge, die zufällig ihre Kundendatenbank verloren haben. Was an der ganzen Geschichte aber lustig ist, ist tatsächlich der Frauen-Männer-Anteil von dieser Seite, der wirklich extremst in Schieflage ist und vollkommen entgegen dem steht, was die Webseite behauptet hat bis dahin. Ich fand das jetzt nicht wirklich überraschend, aber...
ich habe es nicht mitgekriegt. Wie ist es denn? Wobei, lass mich raten, die Webseite behauptet tausende von willigen Frauen für einen Seitensprung und die Realität ist wahrscheinlich zwei Frauen, der Rest sind alles Männer.
Naja, das mit den tausenden Frauen stimmt vielleicht noch.
Prozentual gesehen aber nicht.
Dagegen stehen dann aber ein paar Millionen Männer.
Wie kann das Konzept denn funktionieren?
Ja. Da wird's jetzt lustig. Da hat nämlich mal einer von, von Gizmodo?
Haben wahrscheinlich so ein Chatbot.
Man sieht jetzt nicht, dass ich nicke.
Das war so klar.
Genau. Almost none of the women in the Ashley Madison database ever used the site. Also 31 Millionen Männer gegen 5 Millionen Frauen registriert. Mhm. Aber die meisten Frauen, genau. Number of people who check their Ashley Madison messages. Von den Männern 20 Millionen, von den Frauen 1,4000.
Also 1400.
Haben ihre Messages regelmäßig Number of people who use the Ashley Madison Chat System. Männer 11 Millionen, Frauen 2000.
Ah ja.
Das Missverhältnis fällt einem dann doch irgendwie auf. Nun gut, wie kann das funktionieren? Hat tatsächlich jemand aufgedeckt, dass es da gewisse Teilnehmer an diesem Netzwerk gibt, die zufällig IP-Adressen aus dem Netzwerk von Ashley Madison haben. Und da gibt es ganz interessante Artikel zu, die das aufdecken, dass oder die zumindest die Vermutung sehr deutlich nahelegen, dass die Frauen zum großen Teil aus tatsächlich Chatbots bestanden, die in allen möglichen Sprachen Nutzer angesprochen haben und quasi den Eindruck erzeugt haben, dass die Plattform übersät ist mit willigen Frauen.
Ach, die haben die aktiv angesprochen sogar.
Ja.
Krass. Das ist ja schon
ein bisschen... Was dann der Autor des Artikels ein bisschen befremdlich fand, war, dass die Sätze, die diese Damen dann anscheinend ausgespuckt haben, nicht wirklich irgendwie nach menschlichem Kontakt klangen, dass es irgendwie fraglich ist. Es ging vor allen Dingen darum, du musst ja dann fürs Chatten bezahlen, gell? Du musst dann, um Nachrichten oder sowas zu schicken, musst du dann so Credit Points, musst du hier so Credits kaufen, und tatsächlich ging das dann darum, dass die Chatbots die Leute ein bisschen anregen, Credits zu kaufen, damit sie auf die Nachrichten antworten können von diesen Frauen und so weiter. Mhm. Oder auch Frauen ansprechen können und so.
Ja.
Ja. Insbesondere um die hat man sich gekümmert, die Affair Guarantee gekauft haben und so. Ja, du konntest für $289 eine Affair Guarantee kaufen.
Also eine Garantie auf Seitensprung.
Mhm.
Und wie wollen sie das garantieren?
Keine Ahnung, ich kapiere es auch nicht so ganz. Es ist eine sehr zwielichtige Webseite. Eigenartige Sache.
Schon irgendwie lustig. Aber ist auch also als Geschäftsmodell eigentlich perfekt. Ist dann eine AI, also wobei, davon jetzt AI zu sprechen, wenn das so die
Chatbots.
Wenn die Chatbots so gut sind wie die Chatbots, die ich kenne, dann
anscheinend wirklich zigtausende von Profilen von Frauen immer wieder aufgepoppt und verschwunden und sonst wie, nur um Leute anzuquatschen.
Ja klar, wenn die dann Credits kaufen. Das ist ja auch das Schöne, da musst du wahrscheinlich so eine Mindestanzahl kaufen. Das heißt, wird dann der Cashflow angeregt. Nee. Ja, cool.
Toll, gell?
Ja. Ist halt ein bisschen bizarr, wenn man in der Motivation, jemanden, sag mal, zu hintergehen oder zu verarschen, sich da anmeldet und dann selbst verarscht wird.
Interessante Perspektive, ja. Stimmt. Ja, keine Ahnung, bis zu diesem Leak wusste ich überhaupt nicht, dass diese Website überhaupt existiert. Es war so, what the fuck, was gibt es?
Also mir war schon klar, dass es so Seitensprung-Webseiten gibt. Das,
echt?
Ja, das kriegst du relativ häufig in der Werbung angezeigt.
Echt?
Wenn du mal den Werbeblocker ausmachst.
Ich kenne nur sowas wie Friend Scout oder sowas, dafür wird doch überall geworben. So Partnervermittlung und selbst die haben ja so Partnervermittlung, selbst die haben ja teilweise ein extremes Missverhältnis der Geschlechter.
Ja gut, da gibt es natürlich Dating-Seiten, gibt es ja viele. Gibt ja so Friend Scout und Premiere-Partner und wie die ganze Scheiße alle heißt, so Akademiker-Gedöns, Partnerbörsen.
Ja, wie war das? Akademiker und Singles mit Niveau? Elite-Partner, genau.
Elite-Partner.
Ah, es gibt auch eine Webseite, wie hieß die, diese amerikanische, die kostenlos ist.
Achso, OkCupid.
Ja. Yeah. Da fand ich ja lustig, gab's doch mal diesen Amerikaner, der sein Profil so weit optimiert hat, dass tausende von Frauen ihn angesprochen haben. Ein Mathematiker und hat sich angeguckt, welche Profile statistisch am meisten angeguckt hat.
Mhm.
Und hat sein Profil dementsprechend dann nach seinen statistischen Beobachtungen und so weiter hat er sein Profil optimiert, bis er dann wirklich tausende Kontakte an Anfragen von Frauen hatte.
Okay.
Hat seine Suche nach einer Partnerin nicht wirklich vereinfacht.
Das glaube ich. Ja, und dann gibt es ja solche Scherze wie Adult Friend Finder und so, wo es dann wirklich offiziell nur um Sex geht.
Echt? Ah, doch, das glaube ich, habe ich schon mal gehört, ja.
Ja, das ist auch so.
In da wird face. Immer für geworben, ja.
Und gut, im Grunde ist
vor
ja...
Vor allen Dingen auf so Torrent-Seiten und so wird für sowas immer...
Ja. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum, wenn es so... Wenn's so
und für Tippspiele.
Genau. Titten und Tippspiele. Nutten und Koks sozusagen. Ich verstehe ja irgendwie die Existenz dieser Seitensprung-Webseiten nicht, wenn es doch schon Bumsbörsen gibt. Was brauchst du denn eine Seitensprung-Webseite? Das ist doch das Gleiche. Das enthält das doch schon quasi. Also man muss es nicht dafür nutzen, aber kann es.
Es arbeitet wahrscheinlich damit, dass die Leute nur diese eine Webseite kennen und so.
Ja, wahrscheinlich.
Da ist mal Geld draufwerfen.
Ja, ansonsten, um auf den Ursprung zurückzukommen, Addison Meschley.
Ja, nennen wir es mal so.
Ashley Madison kannte ich jetzt auch nicht. Nee.
Klingt
aber wie eine Pornodarstellerin, ehrlich gesagt.
Die haben geworben mit dem Life's Short, Have an Affair.
Mhm. Die wurden da auch bei John Oliver nochmal ordentlich.
Und die Datenbank ist natürlich jetzt online, das heißt, alle möglichen Leute in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen USA und so, werden gerade unter anderem enttarnt als Ashley Madison-Kunden.
Ich habe nur Freunde gesucht.
Ja, das kannst du jetzt bei so einer Plattform eher schwerlich behaupten.
Life is short, have an affair.
Großartig, gell?
Aber gutes Loben, also.
Ja, ich fühle mich sofort angesprochen, also.
Also moralisch fragwürdig, klar, aber die Message ist immerhin klar. Da können sich deutsche Werber noch was abgucken. Herr Coolio, machen wir weiter?
Ja.
Nächste Woche ist wieder Messe. Also Kirchweihe, also Marienvesper, wir verstehen uns.
Gottesdienst.
Der Reichsapfel wird wieder aus dem Tabernakel geholt. Das ist zu absurd.
Der Reichsapfel.
Der angebissene Reichsapfel sozusagen.
Nicht-Katholiken wissen, glaube ich, nicht, was ein Tabernakel ist.
Das stimmt.
Das habe ich nämlich auch erst vor 2-3 Jahren gelernt. Das ist der Kasten, wo die Verrückten ihre Brot reinsperren oder so.
Ja, nein, ihre Snacks.
Nee, die Oblaten sind ja im katholischen Ritual geweiht. Und müssen dann entsprechend aufbewahrt werden, weil sie werden ja verstanden als tatsächlich Repräsentation von Christi oder sind Christi oder sowas.
Ja.
Leib Christi und so weiter. Und damit das alles korrekt verläuft, gibt es so einen explizit geweihten Kasten in katholischen Kirchen. Das ist das sogenannte Tabernakel. Und da werden die Oblaten aufbewahrt. In dem Kasten.
Die schon geweihten.
Genau, die schon geweihten.
Nicht
die Oblaten, sondern der Leib Christi wird da drin aufbewahrt. Genau.
Sieht gleich aus, ist aber ein Riesenunterschied.
Ja. Da hat der Priester ja seine Magic drüber wirken lassen.
Außerdem ist es ja nicht geweiht, sondern gewandelt. Das ist ja was anderes. Geweiht ist ja für alles. Also in der Kirche ist ja wahrscheinlich der Boden geweiht.
Ja, theoretisch schon, weil er ist ja in Kontakt mit einer
Reliquie.
Und das ist ja dann so Kontaktheiligung. Man hatte ja in der katholischen Kirche lange Zeit das Problem, dass es zu wenig Reliquien gibt. Und zwar muss ja jeder Altar muss ja eine Reliquie im katholischen Verständnis enthalten. Mhm. Sonst ist es kein Altar. Das Problem ist, es gibt nicht so viel Reliquien. Also man kann jetzt noch ein paar Nägel von Christi Kreuz finden oder so. Ich meine, es gibt ja
mehr als vier wird es aber nicht geben,
um ganze Schiffe zu bauen oder so.
Ja, was viele nicht wissen, mussten da oft danach
nageln. Man hat ja auch mal die Knochenstücke gezählt, die es von Christi gibt, gell?
Ah ja.
Kommt, glaube ich, auf 3 oder 4 Personen insgesamt.
Das war...
Naja, was man sich im Mittelalter ausgedacht hat, ist sogenannte, wie heißt das, Kontaktheiligung oder sowas. Auf jeden Fall kann man einen Gegenstand zur Reliquie machen, indem man ihn in engen Kontakt mit einer echten Reliquie bringt. Das heißt, in einer Kirche wird eine Reliquie neben einem beliebigen Gegenstand gelegt auf dem Altar. Ein Tüchelchen drüber, sonst wie, dann wird das eine Nacht über liegen gelassen oder einen bestimmten Zeitraum liegen gelassen. Dazu wird viel gebetet und gesungen und so weiter. Und am nächsten Morgen ist das dann auch eine Reliquie.
Hm.
Ja. So einfach geht das. Und
ja.
Ja. Idealerweise ist das dann noch ein Gegenstand, den man noch spalten kann und so, und dann kann man ganz viele Reliquien draus machen.
Mhm. Ja gut, das ist bei Apple ein bisschen einfacher, da muss einfach nur ein Apfellogo drauf, dann ist es auch heilig.
Echt, ja.
Worauf wir nämlich eigentlich hinaus wollten, ist, dass nächste Woche Keynote ist und vermutlich da neue iPhones vorgestellt werden, nächste Woche Mittwoch.
Und das iPad Pro.
Und der neue Apple TV.
Und one more thing. One more thing.
Genau.
Ja. Soll ja die längste Keynote in der Apple-ischen Geschichte werden.
Ist das so?
Ich vertraue nur noch 9to5Mac.
Ah, gut. Mark Gurman, ja.
Wer?
Mark Gurman?
Keine Ahnung.
Das ist das neue Wunderkind in der Tech-League-Branche.
Echt?
Ja, der ist doch ständig beim Gruber mittlerweile im Podcast eingeladen und da hat doch da irgendwann ein paar Spitzel, die ihm da immer was an Land ziehen. Ja. So, oh, der Typ
den
ist so talentiert.
Habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mehr.
Es ist so, oh, der Typ ist so talentiert. Nein, der kennt einfach nur Leute.
Ja, Apple ist ja auch nicht mehr, was es mal war. Es wird
sowieso
ja
echt, und doomed.
Es wird ja echt viel geleakt.
Was ist denn geleakt?
Ach, alles.
Also ich habe jetzt noch nichts gesehen.
Ich muss nur 9to5Mac lesen.
Vielleicht soll ich das mal machen.
Da steht alles schon zusammengefasst, wie das neue iPhone aussehen wird, warum es ein iPad Pro gibt, wie das genau aussehen wird. Alles. iPad Pro wird ja irgendwie riesengroß und voll toll und so.
Gut, das ist allerdings auch schon seit einem Jahr in der Gerüchteküche.
Ja, ich würde da jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Es gibt manchmal Gerüchte, die so als sehr sicher gelten und dann plötzlich kommt es doch nicht.
Aber es Apple ist, TV Anfang des Jahres.
Ja, es ist aber auf jeden Fall immer ganz lustig. So.
Hier, erster Treffer, Mark Gurman. Der ist doch mittlerweile Headwriter, wahrscheinlich.
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das größte Ding wird anscheinend der neue Apple TV.
Aha. Ja, also komm, das iPhone 6S, wow, wird sich ja die Welt revolutionieren.
Ich verwage zu behaupten, dass es öfter verkauft wird als der neue Apple TV.
Das mag sein, aber für das Medieninteresse wird wahrscheinlich Apple TV am interessantesten sein, weil es soll ja einen neuen Apple TV geben, der signifikant mehr kostet und signifikant mehr kann.
Ja, wobei signifikant, weiß ich nicht.
Ja, nee, also schon richtig mit Power unterm Arsch und
ja gut, es reicht ja, wenn sie einen A8 einbauen.
Ein A8, der aber nicht daran gebunden ist, dass er in einem kleinen winzigen Telefon steckt und nur eine kleine Batterie zur Verfügung hat, sondern tatsächlich ein Netzteil mit so Grid-Anschluss hat.
A8 und Steroids.
Genau. Und immer noch nicht so viel Speicher und
gut, Speicher gibt es ja bei Apple eh nicht.
Nee, der ist viel zu teuer.
Was der kostet?
Also bei Apple sind die ja mit Speicher immer ein bisschen knauserig.
Schon immer gewesen eigentlich.
Das ist irgendwie
also
so eine Familientradition.
Oder
so.
Ja, ich weiß auch nicht. Also Festplattenplatz und Arbeitsspeicher ist immer zu wenig bei Apple.
Das ist echt schlimm, ja.
Außer bei den aktuellen Pro-Geräten, da ist es eigentlich okay. Also wenn du so ein 15er Retina hier kaufst, die kommen mit 16 GB RAM daher.
Ach ja. Ja,
standardmäßig. Gibt nicht weniger.
Oh, ich will keinen 15er.
Ja, eben.
Was soll ich denn mit 15 Zoll Laptop? Das ist ja ein Riesenteil.
Auf dem Schreibtisch ist das schon ganz angenehm.
Ja, ich will den aber nicht auf dem Schreibtisch.
Auch auf dem Schoß geht es eigentlich auch, nur mitnehmen ist halt so eine Sache. Ja, brauchst halt
ja. Kraft. Ja, oder so ein nerviges Köfferchen zum Nachziehen. Ja.
So ein Trolley.
Ich hasse sie. Befürchte, ich werde sowas irgendwann auch mal haben, aber ich hasse sie.
Ja gut, ist ja die Frage, ob man damit umgehen kann oder nicht.
Ja, es scheint ja Menschen zu geben, die haben keinerlei Bewusstsein dafür, dass sie gerade so ein Ding hinter sich herziehen.
Das ist ja quasi neben ihnen, wenn sie es hinter sich herziehen.
Also können sich das räumlich anscheinend nicht vorstellen, dass sie insgesamt etwas länger sind.
Gut, wenn ich so manche Leute Auto fahren sehe, kann ich mir vorstellen, dass sie sich das nicht vorstellen könnten.
Ja. Es gibt nämlich einige Situationen, in denen man am Frankfurter Hauptbahnhof, an dem es jetzt flächenmäßig zu den Rush-Hours recht knapp werden kann. Ich weiß nicht, über wie viele von diesen Scheißdingern ich schon geflogen bin.
Ich renne da regelmäßig an.
Nee, ich bin da mittlerweile so aufmerksam, dass mir das nicht mehr passiert, aber
ja,
ich,
das ist aber halt schon nervig. Halt immer so,
ich muss halt immer für alle mitdenken.
Ja.
Das ist halt das Problem, ja.
Aber es gibt so Business People, die haben das ganz gut im Griff und es gibt ja, so. Ja, gut,
die Business People, die das jeden Tag machen, die wissen halt auch, und die haben erstens dann einen, den sie auch so, der da vier Rollen drunter hat, den sie so neben sich herschieben können und dann nur im Notfall hinter sich herziehen.
Ja, die sind aber teil, kommt es auch auf die Qualität an.
Ja, klar. Aber dann Erna Müller aus Schnupfnasenhausen, die einmal im Jahr mit der Bahn in Urlaub fährt.
Oh mein Gott.
Ja, so, wo muss ich jetzt lang? Ah ja, und dann
ich renn los. Jetzt mal in die
vier
Richtung
Leute
und bleibe
fallen.
Dann spontan mitten auf dem Weg stehen, genau. Weil ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich gerade hinrenne.
Und dann rennt man einfach los und vier Leute fallen über den Koffer.
Genau.
Kommt das erste Mal in den Notarztwagen.
Ja. Yeah. Daily Business.
Ja.
Zurück zu Apple.
Zurück zu Apple. Also, ja, jetzt haben wir so die Gerüchteküche einmal kurz umgerührt und festgehalten. Und du denkst, was denkst du so? Apple TV?
Ach so, ein Apple TV mit App Store und Dings, das wäre schon cool.
Ja, wobei, also... Ich
kann zwar nicht anschließen, aber...
Ja,
also... Fände schon toll, wenn es sowas gäbe auf dem Markt. Ich meine, ich habe zwar einen uralten Fernseher, der keine HDMI hat, aber... Prinzipiell?
Also Apple TV mit App Store ist ja eigentlich keine Herausforderung. Das ist ja alles im Grunde schon da, man muss es ja nur machen. Also es gibt ja schon App-Store-Infrastruktur, es gibt schon Apple TV, der das theoretisch auch könnte.
Naja, und Apps neue Fernbedienung soll ja auch haben. So ja. Mit so Wii-like Motion Sensor und mit so einem Touch-Dingsy. Ja.
Das glaube ich erst, wenn ich sehe.
Ja, da bin ich mir auch noch nicht so sicher.
Also neue Fernbedienung kann ich mir vorstellen, aber dass da irgendwie Touch integriert ist, das, dann kostet die Fernbedienung 150 Euro. Das ist ich, also bei
schauen
Apple.
Schauen wir mal.
Also ich glaube, das wird vielleicht eine neue Fernbedienung sein, die ein bisschen hübscher ist oder ein bisschen weniger, die ins Fleisch schneidet, wenn du sie festhältst. Aber das wollen wir dann mal sehen.
Soll auf jeden Fall signifikant mehr kosten. Gegenwärtig kostet er $69 und dann ab 149 beziehungsweise ein bisschen dickere Modell 199. Aber das ist würde ich jetzt wirklich unter rein spekulativ verorten, weil so Preise, die vorher veröffentlicht werden, sind meistens ziemlich...
Ja, und unabhängig davon, 149 Euro ist halt auch nur 49 Euro mehr, als er mal gekostet hat, weil er hat ja mal 100 Euro gekostet oder $100 gekostet. Also schon prozentual signifikant mehr, aber ist jetzt immer noch in dem Bereich, ob man jetzt 100 oder 150 ausgibt, ist ja...
Was auf jeden Fall interessant sein könnte, ist, wenn Apple tatsächlich da sowas mit App Store und so weiter und richtig Power hinterm Hintern veröffentlicht, weil es ist keine richtige Spielkonsole, aber könnte natürlich, wenn es Power hat, die Bedürfnisse einiger Menschen schon befriedigen an Spielmöglichkeiten.
Also ich sag mal so, die Grafikleistung, die in dem A8 drin steckt, die ist schon ordentlich. Also wenn du so ein aktuelles iPad Air 2 in die Hand nimmst und da so ein 3D-Spiel startet, denkst du auch so,
gleichzeitig hat es aber die Media-Streaming-Möglichkeiten und so weiter.
Ja.
Dazu, das kommt, dass immer noch rumort wird, dass Apple tatsächlich so einen TV-Streaming-Dienst aufbaut.
Ja, das kann ich mir auch irgendwie gar nicht vorstellen.
Also es gibt einige Gerüchte, die in die Richtung gehen, dass Apple in dieses TV-Business ziemlich groß einsteigt.
Ja, gehört habe ich das auch alles, aber das würde irgendwie
so. Mir irgendwie noch nicht
das spricht irgendwie gegen alles, was erstens sie bisher getan haben und auch gegen das, was sie so machen.
Weil also, so ein TV-Streaming und Videostreaming-Kram, also nicht so wie YouTube, sondern tatsächlich so Content-Streaming, so ähnlich vielleicht wie Netflix oder so, oder vielleicht auch, was weiß ich nicht was, keine Ahnung. Wäre natürlich auch interessant im Sinne von so halt, wir haben ja jetzt schon Musikstreaming.
Ja,
sicher.
Aber so in dem Musikbusiness waren sie sowieso immer
drin. Ja und, können sie jetzt ins TV-Business einsteigen? Sie haben ja schon einen iTunes Store und so weiter, damit machen sie ja auch schon sowas. Bloß halt zum Kaufen und nicht zum Abonnieren.
Ja, aber ich sag mal, die Innovation im Musikbusiness, die Apple da vorangetrieben hat, mit als erster DRM frei und hier sowieso der erste funktionierende Online-Store richtig für Musik und so, da waren sie ja schon Vorreiter. Bei TV war das aber immer so, Ja, jetzt haben wir ja auch TV-Sendungen, ja, mit DRM. Ja, nicht überall verfügbar, ist ein Scheißegal, gibt's halt.
Ja, ist ja bei Apple Music auch so. Ist ja auch so, mit DRM plötzlich und mit komisch und unübersichtlich und...
Also
komisch und unübersichtlich können sie doch, ist doch...
Ja, aber das mit dem DRM, das liegt ja, ist ja klar, dass sie bei einem Streaming-Service, wo du die Musik nicht kaufst, sondern nur leist, dass sie da DRM drauf machen, dann müssen sie ja. Also da wird ja, das lässt sich ja auch nicht verargumentieren, dass man das nicht macht. Es schadet dir ja auch nicht, wenn du das als Streaming-Service nutzt. Ich meine, du legst ja quasi ein, dass wenn du kein Geld mehr bezahlst, dass du dann keine Rechte mehr hast, diese Musik zu hören.
Wann darf ich es noch benutzen? 1. Oktober.
Ja. Darfst du es so lange benutzen, wie du möchtest. Du musst aber ab jetzt bald demnächst Geld bezahlen.
Nee. Dafür benutze ich es, glaube ich, zu wenig.
Ja, also TV, weiß ich nicht, das würde ich gerne sehen, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, zumal Apple und Streaming, ist auch nicht so ihre Stärke.
Naja gut, die bauen ja Datenzentren.
Ja, aber das tun sie schon lange und das hat jetzt irgendwie nicht viel, also.
Naja, ich kann jetzt schon so eine Apple Music Playlist schon fast ohne Fehlermeldung runterladen, ja.
Ich habe ja ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Stream am Mittwoch, dass die Telekom wieder versagt.
Der letzte ging bei mir.
Ja, ich habe das Gefühl, so Telekom, oh, wir haben da so Kupferdraht liegen, da kommt jetzt mal der Apple-Content durch.
Ich bin ja nicht mehr bei der Telekom.
Glückspilz.
Tja, kannst ja wechseln.
Das neue Apple TV kommt, ja, kann sein, dass der neue, dass der dann logischerweise mehr kann, ist auch klar. Was mich aber tatsächlich, was ja auch dann ein neues Produkt auch von den Paradigmen her wäre ja ein iPad Pro. Weil es heißt dann zwar weiterhin iPad, aber interessant ist ja dann, was ist denn daran Pro? Ist das ein anderes Betriebssystem? Dieser Stift, der da gerumort wird, existiert Stift, der? Stift,
weiß ich nicht. Aber ist ja deutlich größer nochmal und kannst natürlich, wenn sie ein bisschen mehr Fläche haben, können sie auch ein bisschen mehr Power unterbringen und so.
Ja.
Haben ja mehr Batterie dann zur Verfügung.
Aber das muss ja dann auch softwareseitig irgendwie ein bisschen Pro sein. Also mit iOS 9 kommen ja jetzt auch schon so Multi-Window-Geschichten aufs iPad. Aber, also da wurde ja auch
gerumort. Vielleicht heißt es ja dann iPad Plus.
Bitte nicht. Also da.
Ist halt Plus für das Größere, oder? Das iPhone heißt ja auch Plus, oder?
Ja, für Leute, die etwas mehr wollen.
Da gibt es dann sicher auch gleich das erste Bandgate.
Sowieso.
If I put my iPad Plus in my backpack.
Ja, da ist ja so ein Stift auch irgendwie gerumort. Das ist halt. Echt?
So wie beim Galaxy, wenn man den falsch rum reinsteckt, ist das Telefon kaputt.
Weiß ich nicht.
Hast du mitbekommen?
Nee.
Beim neuesten Galaxy Note ist es so, wenn man den so einen Stift, ist ja so. Das Telefon zeichnet sich ja dadurch aus, dass es so einen Stift hat. Den kannst du so unten reinstecken, wenn du den falsch rum einsteckst.
Was heißt falsch rum?
Naja, es gibt eine richtige Richtung, so mit irgendwie dem aktiven Ende zuerst ins Gerät. Mhm. Wenn man den allerdings mit dem oberen Ende zuerst ins Gerät steckt, kriegst du ihn nicht mehr raus.
Aha.
Und vor allen Dingen, wenn du die Dinger mal gesehen hast, das kann einem echt leicht passieren. Weil das sieht quasi gleich aus.
Aber warum kriegt man den denn nicht mehr raus?
Der verhackt sich dann irgendwie und das Gerät ist beschädigt. Du kannst ihn nur noch rausziehen, indem du das Gerät beschädigst.
Das ist was Gutes.
Die erste Stellungnahme von Samsung, so quasi in die Richtung, you're holding it wrong.
Ja, wenn man es falsch rum reinsteckt, ist selbst schuld.
So ungefähr. Wo wirklich schon amerikanische Tech-Medien geschrieben haben, also sie sollten vielleicht echt über einen Produktrückruf nachdenken oder so, weil das ist wirklich, das ist echt schlimm, also das geht nicht. Das ist so ein Fehler, der kann jedem passieren, so jederzeit.
Ja, also,
ich habe es jetzt dann nicht mehr weiter verfolgt, ich hatte nur so die ersten Meldungen dazu gelesen und so und von daher, also, das ist mir jetzt nur spontan eingefallen, weil du sagst mit dem Stift.
Ja, also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass man das dann so baut, dass es dann gar nicht erst reingeht, aber erwarte ich wahrscheinlich auch zu viel.
Da erwartest du viel zu viel.
Weil ganz ehrlich, wenn du so in Eile bist und kurz den Stift
da wieder reinsteckst. Das wäre so das Motto, warum hat das niemand mal ausprobiert?
Gut, ich meine, wenn man natürlich 15 Geräte pro Monat veröffentlicht, das ist kein Wunder.
Ja, klar, hat keiner Zeit dazu, mal den scheiß Stift mal falsch rum reinzustecken.
Außerdem sind das Asiaten, die machen keine Fehler.
So ein Koreaner, oder?
Ja.
Ja, stimmt, die machen keine Fehler.
Südkorea.
Die sind so perfektionistisch.
Tja. Ja, auf jeden Fall, wenn da Apple jetzt mit einem Pro-Tablet rauskommt, was einen Stift hat, das will ich auch gerne mal sehen, weil also bisher war ja Apple und Stifte so fuck off. Ich meine, ich erinnere mich noch lebhaft an über die iPhone-Ankündigung, wo Steve auf der Bühne stand und meinte so, you don't want a stylus. You lose it, you need another one. Yikes.
Ey, ist doch echt so, ne?
Also diese Styluses, die es damals gab, sind nämlich komplett nutzloser Dreck. Das ist einfach so ein Plastikstängel, da kannst du auch mit, weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wenn man es gescheit macht, kann das vielleicht hilfreich sein, wenn vor allen Dingen noch eine gute Handschriftenerkennung drin ist und so weiter.
Handschriftenerkennung, das auch das glaube ich erst, wenn ich sehe.
Wie hießen diese Dinger früher, die man vorher immer...
Palm.
Ja, die hatten, sollen teilweise eine echt gute Handschriftenerkennung gehabt haben.
Ja,
oder wirklich so ein Scheiß, also du musstest ein bisschen deine Schrift an dieses System anpassen, aber wenn du das gemacht hast, konntest du damit wirklich, habe ich gelesen und gemeint, wirklich nützlichen Nutzer hohe Geschwindigkeiten erreichen von Eingabe.
Ja, ich habe so eins zu Hause. Das ist, die hatten da ihre eigene...
Die haben da so ein bisschen eigene Magic gemacht.
Eigens,
und dafür, dass es so alte Geräte sind, mit eigentlich relativ schwachbrüstig und so.
Also da Handschrift, es ist eigentlich keine Handschrifterkennung. Also wenn wir jetzt von dem gleichen reden, die haben also da im Grunde so ihr eigenes Alphabet angelegt. Das heißt, die haben quasi eine Art von vereinfachten Buchstaben gehabt. Und da hast du halt anstatt, keine Ahnung, wenn die jetzt...
Ich habe auf jeden Fall schon von Geräten gelesen und gesehen, die wirklich echt gute Handschriftenerkennung hatten, und zwar um so das Jahr 2000 rum. Jetzt sind wir einige Jahre weiter, die Rechenpower, die auch in so einem iPad drinsteckt, ist ja deutlich höher. Theoretisch müsste noch mehr gehen. Und wenn du jetzt natürlich noch mehr Fläche zur Verfügung hast, ist es natürlich auch vielleicht verlockender, die Tastatur zu erweitern oder sonst wie um so eine Handschrifteingabensfläche oder so weiter.
Ja.
Das könnte man eventuell ganz interessant umsetzen.
Ja.
Ich meine, haben sie sicher ausprobiert irgendwann mal, weiß ich, keine Ahnung.
Ja, klar.
Ich meine ja nur.
Ja, wie gesagt, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich meine, das ist mittlerweile... Ist
ja jetzt alles wildeste Spekulation.
Ja, das
fände ich cool.
Also mittlerweile sind die Stifte ja auch aktiv. Also sie haben ja mittlerweile auch eigene Akkus drin und eigene Rechenkraft.
Vielleicht ist es ja auch so ein Teil mit so einem E-Paper-Display auf der Rückseite.
Mit Sicherheit. Convertible.
Kennst du die? Ich habe so dieses Telefon mit dem E-Paper auf der Rückseite.
Ja. Das ist ein Convertible. Kannst noch so eine Tastatur unten anschnacken.
Wahrscheinlich stimmt das sogar.
Die iPads, iPad Pro
Surface. Oder irgendwer wollte doch jetzt wieder ein Telefon mit Tastatur rausbringen.
Die haben ständig Tastaturen rausgebracht.
Nein, oder so ein Telefon, wo du so eine Tastatur draufklatschen kannst. Also ich glaube, es war der neueste BlackBerry.
Ja.
Kannst du so auf die virtuelle Tastatur so eine Tastatur draufkleben, so quasi.
Ach, du Schande. Ja, aber die aktuellen BlackBerries haben alle Hardware-Tastaturen immer noch.
Echt?
Ja. Der BlackBerry Passport.
Ich sehe auch manchmal noch Leute so mit BlackBerry in der U-Bahn.
Ich hatte einen Kollegen, der hat sich erst letztes Jahr einen neuen BlackBerry gekauft. Und war davon vollkommen begeistert. Die sind auch gar nicht so schlecht. Also die Software, die darauf läuft, ist echt gut.
Ja?
Also ist jetzt nicht irgendwie intuitiv oder innovativ.
Ich
weiß nicht,
ich habe nur diese Klischeebilder im Kopf. Also ich bin da vollkommen befangen.
Diese alten Blackberries, die kannst du ja vergessen. Aber die mit dem aktuellen Blackberry OS, ich weiß nicht, wie das heißt, Blackberry 10 oder sowas. Heute ist ja alles 10. Ein weiterer Rip-Off.
Mit der 10. Version des Betriebssystems.
Da sind die einfach ausgereift dann.
Deswegen geht es dann auch nicht mehr weiter danach.
Deswegen hat Microsoft auch Windows 9 übersprungen.
So bist ja jetzt Apple inzwischen auch bei 10.10.
10.11 ab nächster Woche.
Ja, OS 11 klingt dann auch beschissen.
11. Ja, klar. Worüber hatte ich es gerade?
Blackberries.
Ah ja. Also es sieht eigentlich ganz gut aus. Es hat so ein paar echt nette Features. Da gibt es halt keine Apps für, das ist halt das Problem. Aber so, wenn ich jetzt...
Kein WhatsApp.
Doch, das gibt's. Das gibt's ja überall.
Hast du doch alles.
Gut, und
brauchst du noch?
Das Lustige ist...
WhatsApp, Facebook?
Das Lustige ist, du kannst da...
Was hat man noch so?
Das war's. Instagram.
Instagram. Und jungen Leute Snapchat, ja.
Ja, gut.
Habe ich heute erst wieder gelesen, dass man, dass die jungen Leute das haben.
Ha, ja, ich weiß, ja.
Ja. Haben die das?
Bestimmt.
Ich kenne
keine jungen Leute. aber ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie man mir sagen würde, hey, du darfst jetzt dein nächstes Telefon darf kein iPhone mehr sein, dann also von der Software gefällt mir BlackBerry OS aktuell besser als Android. Also wesentlich übersichtlicher.
Ja, gibt halt auch nicht dauernd so Leaks mit folgenden 3 Schritten kannst du jedes Android-Telefon aufmachen, gell?
Mhm. Gut, es gibt halt einfach nicht genug BlackBerry-Telefone.
Ja, das kann ein Vorteil sein.
Ja, auf jeden Fall.
Das war ja lange Zeit bei Apple so. Ja, warum gibt es keine Würmer für Apple? Es lohnt sich halt nicht.
Ja.
Das geht nicht aufgrund der ausgereiften Sicherheitsstruktur. Nee, es macht nur einfach keiner.
Und BlackBerry OS hat so eine Sideloading-Option. Also du kannst quasi Android-Apps darauf installieren.
Hä?
Mhm.
Echt?
Ja.
Krass.
Die laufen natürlich nicht so fluffig, aber es geht. Also wenn du wirklich eine App brauchst, dann ist das schon echt interessant. Hm. Jo, dann haben wir das. Achso, ja, iPhone, ja. Das
ja, schauen wir mal.
Sehen wir
wann
dann.
Wann ist dann? Am 9.
Ja. Nächste Woche Mittwoch, ja.
Es ist ja schon bald.
Ja, 19 Uhr geht's los. Kannst schon mal Bier kalt stellen.
Oh, da habe ich einen Zahnarzttermin.
Ach, das ist eklig.
Aber morgens.
Morgens um 19 Uhr.
Ja.
Was? Ja, das neue iPhone sehen wir ja
dann. Nee, am Mittwoch mit dir. Egal.
Wenn ich es dann mitbringe.
Bring's dann nächstes Mal mit, ja.
Wenn ich es bis dahin schon hab, ja.
Kaufst du jetzt ein neues oder was?
Ah, 2 Jahre sind um.
Aha, und? Ach so, du willst jetzt wirklich ein neues kaufen?
Ja, klar.
Das ist doch noch guten Schuss.
Ja, aber
ist eine Garantie. Ist langweilig, ich brauche mal was Neues. Ne?
Die Garantie ist abgelaufen und meine, da kriegst du auch Geld für.
Aha. Reiche Leute.
Es sei denn natürlich, dass jetzt kommt jetzt irgendwie so, ja, Feature XY und der Preis entsprechend. Ich habe bloß ein bisschen Angst, dass sie die Preise nochmal anpassen.
In welche Richtung?
Ja.
Warum?
Es gibt nur eine Richtung bei Apple.
Wieso?
Naja, das
iPhone die, noch teurer?
Naja, ja, durch die Dollar-Euro-Geschichte haben sie ja dieses Jahr alle Preise schon nach oben geschraubt, signifikant.
Warum vor allen Dingen?
Ja, und aber nicht beim iPhone. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass jetzt, wenn sie neuen iPhones
rausbringen... Oh, der Euro-Kurs zum Dollar-Kurs ist so stark. Wir haben die Preise mal nach oben angepasst. Oh, der Dollar-Kurs zum Euro-Kurs ist nicht mehr so stark. Wir haben die Preise mal nach oben angepasst. What the fuck tut ihr da?
Ja, also das war ja am Anfang des Jahres noch so, dass du den Dollarpreis nehmen konntest, ein Eurozeichen dahinter gemalt hast, dann hast du den Europreis. Jetzt musst du bei so einem MacBook Pro 13 Zoll, was ab 1200 losgeht, 1500 investieren.
Ja, ja.
Ich habe ein bisschen Angst, dass sie bei den iPhones das jetzt auch machen. Das ging ja bei ab 6,99 los. Wenn es dann jetzt demnächst ab 7,50 oder ab 7,99 losgeht, das könnte schon...
Kannst du ja so einen schnuckeligen Telekom-Vertrag klicken. Du hast doch sowieso da so eine Liebesaffäre mit der Telekom.
Das Lustige ist ja, ich wäre ja sogar bereit, der Telekom Geld in den Rachen zu werfen, wenn sie mir was Vernünftiges anbieten. Aber das, was ich haben will, kostet halt 80 Euro im Monat.
Gut, es gibt ja noch andere Anbieter. Du bist ja dann mit LTE ungebunden. Nicht so wie ich. Ich krieg doch nur LTE im Telekom-Netz.
Ach so, stimmt, ja.
Ich kann ja nicht zu den ganzen...
Ja, stimmt.
Discountern da gehen.
Ja, aber es ist halt auch keine Option. Also Telekom hat halt einfach das beste Netz tatsächlich und Vodafone ist so, ja doch, das ist immer leider immer noch so. Also du kriegst zwar mittlerweile fast überall mit allen Empfang einigermaßen, aber Telekom ist halt einfach stabiler. Vodafone. Das ist doch
jetzt die Kraft beider Netze.
Ja.
Zweier Netze. Gemeinsam stärker.
Ja, ach, ich weiß es nicht. Das müsste man halt mal ausprobieren. Dafür habe ich halt keinen Bock, einen Vertrag abzuschließen.
Ja, stimmt.
Also mein Bruder hat auch irgendwo so eine Prepaid-Karte rumliegen. Das könnte man mal ausprobieren, aber das ist auch so anstrengend. Naja.
Muss man erstmal dieses Nupsi wiederfinden, um die Karte rauszuholen, ne?
Nee, das weiß ich, wo das ist. Okay.
Dann die SIM-Karte zurechtstanzen.
Nee, die ist ja schon passende Größe.
Achso, da hast du schon Nano-SIM-Karten, ne?
Ja, du doch auch.
Ja, aber ich, meine Karte, die da drin steckt, ist ja gestanzt.
Meine auch.
Okay.
Das sollte kein Problem sein.
Ja, ich dachte, wenn du jetzt noch eine rumfliegen hast, dass die vielleicht noch im alten Format ist.
Ach so, ja gut, das kann sein. Ja, ich habe eine Stanze.
Sowas hat man ja heute da. Ja. Das kann man ja nicht leben.
Ist doch so. Wobei,
ohne Stanze, ohne Stanze
mittlerweile kommen die alle, wenn du eine neue SIM-Karte kaufst, kommen die alle vorperforiert, dass du die bis auf Nano runterbrechen kannst.
Ja, ja, klar. Ist ja jetzt auch nicht so schwer.
Hat ja auch nur 3 Jahre gedauert.
Egal. Etwas ganz anderes. Aber auch Technik-Ecke.
Ach, wir haben eine Technik-Ecke. Interessant.
Ja, das ist jetzt die Technik-Ecke.
Ist die eher da oder eher hier?
Der Gute zeigt auf diverse Ecken des Raumes. Und zwar... Moment. Ja, jetzt. Ich habe hier eine alte Festplatte rumfliegen gehabt und habe gedacht, ach, der kannst du doch, kaufst du so ein SATA to USB Schnupsi, wie ich schon eins habe, kaufe ich gleich nochmal und hänge die andere Festplatte dran und hänge die an meinen Router. Der hat ja, ich habe ja so eine Fritzbox 7490, also das gegenwärtige Top of the Art Dings.
State of the Art.
Ja, wegen mir. Und der hat USB 3 Anschlüsse und ich dachte, no,
klar,
häng's mal dran. Ja, habe ich gemacht, habe ich kein WLAN mehr.
Ah, wegen USB 3, hä?
Ja, nee, wegen USB 2 eigentlich. Oder USB 3, ja, USB 3, genau, USB 3 stört 2,4 GHz WLAN.
Ich weiß. Hey, wo hast du denn hier 2,4 an?
Ja, habe ich nicht, aber anscheinend hat das innerhalb der Fritzbox auch das 5 GHz WLAN leicht geschwächt. Und zwar leicht genug, dass ich in diesem Zimmer hier, in dem wir uns gerade befinden, in dem ich sonst 300 bis 400 Mbit habe, so knapp noch 100 gekriegt habe. In anderen Räumen dieses Hauses nichts mehr.
Cool.
Also nur noch in einem Umkreis von 10 Metern oder 5 Metern um die Fritzbox herum habe ich überhaupt noch WLAN gekriegt. Wenn ich das Teil wieder rausgezogen habe, das habe ich aber erstmal nach 2 Tagen erst gemerkt. Ja, was ist mit meinem WLAN? Hä? Das ist, als ich wirklich in der Küche überhaupt keine Verbindung mehr gekriegt und so. Und, hä, das ist ja halt nicht scheiße. Aber als mein Laptop angekotzt, gell, so, ja, das
ist ja jetzt hier Äpfeldreck.
Ja, hat Apple mal wieder das WLAN kaputt konfiguriert, gell? Das kommt ja häufiger vor.
Oh, war ich so mit jedem Update mal.
Ja. Das ist ja mit jedem Betriebssystem-Update ist es ja ein bisschen Glücksspiel, ob gerade bei der eigenen Laptop-Generation das WLAN noch funktioniert.
Ja.
Das ist ja in den letzten Jahren so ein Running Gag. Auf jeden Fall dann auch hier, diesem Raum, auch kein WLAN mehr gekriegt. Ich habe dann drüber nachgedacht, irgendwann. Ich habe mal gegoogelt und tatsächlich so einen Forschungsbericht von Intel gefunden, in dem dieses Problem diskutiert wurde. Naja, ich habe die Festplatte rausgezogen, flupp, war das WLAN wieder da. Super.
Cool.
Wozu hat das Ding USB-Anschlüsse? Ja, tatsächlich so, die Frequenzen, wenn das nicht richtig geschirmt ist, der USB-Anschluss und der USB-Stecker und das USB-Kabel, dann kann das tatsächlich die Frequenzen des 2,4 GHz LANs stören. Anscheinend scheint die Antennen, was weiß ich nicht, wo auch immer Konstruktion der Fritzbox so gestaltet zu sein, dass er dann auch irgendwie das 5 GHz WLAN runtergeregelt hat. Oder angepasst hat oder was auch immer. Ich weiß es nicht.
Herz allerliebst.
Heißt eine Raspberry Pi dran gehängt, der irgendwie so 2 Meter davon wegsteht oder so? Wird das WLAN wieder ganz normal.
Also ich hatte das bei Router noch nicht gehört, aber ich habe bis jetzt noch keinen Router gesehen, der USB 3.0 hatte. Aber so bei irgendwelchen MacBook-Generationen war dann teilweise...
Der hat 2 USB 3.0 Anschlüsse, ne?
Ja, teilweise bei so MacBook-Generationen war dann, ging da mal Bluetooth oder das WLAN schlechter, wenn du eine USB 3-Platte angeschlossen hast und so Scherze. wofür jetzt das MacBook nichts kann, aber das ist halt doof. Also, da, also USB 3 ist irgendwie, ist ja schön, aber ist auch manchmal, kann zu Problemen führen.
Ja, ist schon kacke, wenn dann kein WLAN mehr hast, ja, vor allen Dingen an einem Router.
Allerdings.
Sollte nur so ein Tipp sein, wenn ihr da irgendwie Probleme habt oder solche Ideen habt, so wie ich, die tatsächlich die Anschlüsse eures Gerätes zu benutzen, kann zu Problemen führen. Sollte man nicht tun. Und es war vor allen Dingen so ein richtig schöner, dicker USB-Stecker und so ein dickes Kabel und so. Naja. Jetzt hängt es am Raspberry Pi und ist per AFP freigegeben und so.
Ja, es ist...
Ja, es rennt jetzt schnuckelig.
Ich weiß auch nicht, wie gut diese...
AFP ist echt performant.
Ja?
Ja. Knallt ihr mit 30 Mbit über die Leitung.
Ja.
AFP ist jetzt nicht schnell, nee, aber Gottes Willen, aber der Raspberry Pi schafft halt nicht mehr. Und dabei hat er eine Prozessorauslastung von so 20% oder so.
Ich meine, du willst da ja auch keinen Videoschnitt live drauf machen, du willst ja nur ein bisschen Video rüber streamen.
Ja.
Dafür reicht es ja einmal.
Über AFP? Ja, nee, AFP funktioniert echt gut. Mit Samba kriegt er nicht so Geschwindigkeiten hin.
Okay.
Ansonsten nehme ich SFTP, aber selbst da hat er eine sehr hohe Prozessorauslastung.
Ja, verschlüsselt die ganze Zeit, ja klar. Macht ja Sinn.
Der AFP ist es deutlich performanter, also im Netzwerk. Nach außen ist es nicht freigegeben.
Das wäre ja...
Ne? Oh, das ist echt schnuckelig. Mit AFP kannst du so... Ich habe das jetzt anlässlich dessen habe ich mal AFP dann wieder konfiguriert auf dem Raspberry Pi. Ist echt praktisch.
Okay.
Wovon ich spreche, ist Apple Filing Protocol.
Ich weiß.
Könnt ihr nur Spaß mit haben, wenn ihr einen Apple Computer einen Mac habt, ja. Da gibt es gewisse Third-Party-Implementationen für Windows, aber die benutzt niemand, weil die wurden auch, glaube ich, seit den 90ern nicht mehr weiterentwickelt.
Ja gut, für was auch?
Da Apple ja inzwischen auch standardmäßig Summer benutzt.
Tun sie das?
Ja.
Okay. Ich weiß nicht, ich habe mich seitdem ich ein Mac habe, so mit so...
Samba 2, nicht das ursprünglich, sondern
das neue. Manchmal geht der Netzwerk und dann mache ich was und dann...
Ja, nee, ich keine Ahnung, ich krieg Samba. Ich habe letztens versucht, hier Dateien freizugeben auf dem Mac über Samba und dann auf Windows. Diese Krankheit!
Ja, das hat noch nie funktioniert, aber auch unter Windows.
Ich kann die Dateien anzeigen, aber dann kann ich sie nicht öffnen.
Ja, nicht die Rechte.
Das hatte ich auch noch nicht. Sie haben keine Recht, diese Datei anzuzeigen.
Ja, nur weil du sie siehst, heißt nicht, dass du sie lesen darfst.
Was? Wie kann man denn die Datei... Hä?
Aber das hat auch noch nie zwischen Windows-Computern funktioniert.
Also wie kann man denn die Dateirechte so konfigurieren, dass ich die Dateinamen sehen kann, die Dateigröße sehen kann und so weiter sehen kann, aber nicht den Dateiinhalt sehen kann? Das geht?
Anscheinend. Ich erinnere mich nur, dass ich lange Jahre in meiner Kindheit damit verbracht habe, versuchen zwischen Windows-Computern Daten auszutauschen per Netzwerk.
Und oh mein Gott.
Und das quasi nie, also beim ersten Mal sowieso, ich habe quasi also immer so eine Viertelstunde gebraucht, bis du die Rechner mal gesehen hast, klar, beide. Und dann so jetzt schnell übertragen, wenn es da mal lief, dann lief es einigermaßen.
Ja, zwischen Linux und Mac habe ich überhaupt kein Problem. Funktioniert ohne weiteres, sobald ich versuche, mit Windows auf die Samba-Freigaben auf Linux zuzugreifen. Oh ja, schau nur mal.
Ist Samba nicht ein Microsoft-Produkt?
Nee, Samba ist die Implementation von dem Protokoll von Open Source.
Okay.
Microsoft hat dann auch nochmal so eine Implementation davon. Und Apple benutzt, glaube ich, Samba oder hat auch nochmal ihren eigenen Kram dazu gebaut, was weiß ich, keine Ahnung. SMB halt.
Ja, klar. Ja gut, dann gehen wir mal in die Konsumkritik-Ecke, oder?
Zum Konsumkritik, ja. Was hätten Sie gern?
Oh ja, fangen wir oben an.
Mr. Robot, diese Hacker-Serie aus den USA, die eigenartigerweise im USA Network läuft, was immer mehr Menschen verstört.
Warum? Da laufen noch einige Serien.
Was?
Da laufen noch einige Serien.
Ja, aber jetzt nicht eher so Serien, die intellektuell so tiefgründig sind.
Okay.
Soweit ich mich erinnere.
Also ich weiß nicht, dass das Suits läuft. Das ist bestimmt nicht intellektuell tiefgreifend, aber es ist immerhin eine spannende Serie.
Ja, das mag sein, aber sie übertragen halt Wrestling und
oh.
Das ja, schon Serien, die man mal gucken kann, aber jetzt halt nicht so die großen Hausnummern, nicht so die intellektuell tiefgreifenden Hausnummern, weißt du so.
Okay.
Und dann kommt so eine Serie wie Mr. Robot, die halt so wirklich gesellschaftskritisch sind und
bisschen, ja.
Wirklich, also schwierig zu beschreiben, was da genau passiert in dieser Serie. Es ist irgendwie ein bisschen viel. Die erste Staffel ist jetzt rum.
Mhm.
Ich habe alle 10 Folgen gesehen, du hast, glaube ich.
Ich habe jetzt angefangen und habe jetzt 4 Folgen gesehen.
Ah ja, schon 4, ja.
Ja. Also die ersten beiden so quasi hintereinander. Also, das, also die erste Folge, zum einen muss man dazu sagen, die geht irgendwie 60 Minuten.
Ja, die kann man sich auf YouTube angucken, ne?
Ja, keine Ahnung, doch, wenn du sagst.
Doch, sag ich.
Okay, ja. Ich habe die nicht auf YouTube geguckt. Lief die so an, das war quasi, also ging los wie so ein Thriller. Ich bin quasi so da gesessen und dann war es vorbei und dann so, was? Das war jetzt eine Stunde?
Ja, ja.
Und dann so, okay, aber ich kann jetzt nicht, es ist 2:30, egal, ich muss die nächste Folge gucken. Nächste Folge guckt. Und dann auch jedes Mal so einen asozialen Cliffhanger, wo du denkst so, mach den doch mit Absicht. Und dann war es 2:15, so, nee, ich kann jetzt nicht noch weiter gucken, ich muss morgen auch noch aufstehen. Das war echt hardcore.
Ja, das ist, also ich habe das ja nie verfolgt, also, das war so, wie ist jetzt zu Ende? Was soll das? Was? Nein, das könnt ihr nicht tun, ihr Schweine!
Also die ersten drei Folgen waren wirklich so absolut, also hätte ich eigentlich ein Stück durchsuchten können. Und dann die vierte Folge, gut, da war ich selbst auch ein bisschen angeheitert. Das war ein bisschen verwirrend, weil sie so einen Drogentrip darstellt. Bin ich nicht ganz sicher, ob ich da was verpasst habe.
Tja.
Nicht Drogentrip, sondern so ein Entzugstrip. Das war irgendwie, ich glaube, den muss ich nochmal gucken. Ich hatte das Gefühl, da. Aber es ist extrem gut gemacht. Ich war übrigens ein bisschen, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, du hattest dann ja, ich hatte dann ja gefragt, wie das denn so mit der Markenbildung in dem, oder die Darstellung von Marken in der Sendung ist. Und irgendwie meintest, das würde quasi keine Rolle spielen. Lustigerweise ist mir jetzt aber aufgefallen, dass da trotzdem ständig Marken erwähnt, auch gezeigt werden.
Ja, das kann sein. Nee, meinte ich das mit Marken?
Ich erinnere mich da noch dran, habe ich nämlich.
Ja, es irgendwie gibt sind so diese generische Marke Evil Corp.
Ja, aber lustig. Aber also, es werden da
auch andere Dinge erwähnt, ja.
Also zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, in dieser, wenn sie da erklären, okay, E-Corp ist so eine Firma, die macht im Grunde alles, auch zum Beispiel Hardware. Und siehst dann Leute, die haben iPads in der Hand, also wirklich iPads. Ich erkenne ein iPad, wenn ich es sehe, mit so einem Aufkleber von Evil Corp.
Ja.
Oder auch Telefone. Beziehungsweise, dann trinken sie doch Kaffee bei Starbucks. Also es wird dann schon immer wieder.
Ja.
Aber das ist nur so am Rande. Aber es ist krasse Serie. Also das. Da gibt es ja auch gerade einen Podcast dazu, den ich noch nicht gesehen habe. Gesehen sowieso nicht, aber auch noch nicht gehört. Denn relativ lustiges Konzept verfolgt, nämlich, dass man quasi so eine Einführungsfolge macht, die so in die Serie ein bisschen einführt. Ohne Spoiler, mit so Hinweisen, auf die man mal achten sollte, wenn man die Sendung guckt. Und dann eine zweite Folge, die quasi einen Rückblick bietet, wenn man das geguckt hat. So nochmal so ein Recap. Also im Grunde das, was wir gerade machen, als kompletten Podcast. Der Podcast heißt Binge-Worthy, ist von 5x5, also mit Dan Benjamin und Hattie Cook. Und noch einer, glaube ich. Ich bin gerade unsicher. Mhm. Ich hab noch nicht reingehört, aber das das Konzept ist irgendwie interessant und ich glaube, das gucke ich mir nochmal an, höre ich mir nochmal an, bevor ich dann weiter gucke. Ja. Und was ist dein Rückblick? Oh.
Es wurde gegen Ende hin sehr eigenartig.
Mhm. Achso, übrigens, no spoilers, please.
Ja, ja, ich sag nur Allgemeines dazu jetzt. Es gab gegen Ende der Staffel nochmal einen ganz üblen Cliffhanger.
Oh, die Schweine.
Das kann ich sagen. Und die letzte Folge war schon krass. Und dieser Aspekt mit dem unreliable Narration und so spielt natürlich eine Rolle.
Ja, das ist mir, da hatten wir auch drüber gesprochen. Das springt einem ja quasi ins Gesicht, dass das so, also was ja, das hatten wir jetzt glaube ich nicht erwähnt.
Das ist so ein Spiel mit Fiktionalität, was da stattfindet. Und das wird ganz am Ende nochmal extremst durchexerziert, weil dann auch die psychische Krankheit des Protagonisten natürlich immer wieder eine Rolle spielt und oder die eben Nicht-Krankheit. So genau klar ist das eben nicht so ganz und es wird sehr verwirrend. Ja, aber sagt, auch sehr, sehr gut gemacht. Also ich finde es ganz großartig, so rein als auch als Literaturwissenschaftler sprechend finde ich's narrativ großartig.
Ja. Also er sagt ja am Anfang auch übrigens, dass der Zuschauer quasi eine Figur ist oder eine Person ist, die er sich ausgedacht hat, zu der er spricht.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen Brainfuck am Anfang.
Ja, da gibt's noch einen krasseren Brainfuck dann in der letzten Folge. Aber da will ich jetzt nicht mehr zu verraten. Das ist ein bisschen tut's dann weh im Kopf. Also. Man wird sich dann irgendwann selber unsicher und keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie auch so ein bisschen das Bedürfnis, die Staffel nochmal zu gucken, um auf Dinge zu achten, die vielleicht später aufgedeckt wurden oder die später so dargestellt wurden, dass sie dir offenbar werden, ob man die am Anfang noch schon beobachten könnte, weil vielleicht bestimmte Dinge so...
Ja.
Ich weiß es nicht, es ist irgendwie, also es ist nicht so, dass es so, oh, wer war der Mörder-Geschichte, sondern so wirklich, oh, was passiert hier eigentlich? Also,
ja. Ja, das, also ich habe bei mir gemerkt, dass ich von Anfang an quasi da saß und versucht habe zu hinterfragen.
Du bist irgendwann am Zweifeln, was ist eigentlich die Handlung, was passiert hier eigentlich, gell, es ist so.
Naja, also ich habe mich eigentlich die ganze Zeit gefragt, okay, das, was ich da jetzt sehe, ist das das, was er denkt, was passiert, oder ist das, was wirklich passiert? Und die Frage stelle ich mir im Grunde ständig und das macht es halt nochmal auf einer Metaebene spannender, weil du halt noch weiter, also du siehst ja, was passiert, aber du siehst es theoretisch auf eine gewisse Art durch seine Augen. Und
dieses unreliable narration Ding.
Und seine Interpretation und das macht es halt nochmal unzuverlässiger und deswegen ist es halt auch nochmal insgesamt spannender. Das ist echt cool gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass es dich nervt, sondern es trägt dazu bei.
Und zu diesen narrativen Mitteln kommen natürlich so Dinge wie diese massive Gesellschaftskritik, die da geübt wird in Form von, ich weiß nicht, ob man es schon Satire nennen soll, also es ist wirklich krass übertrieben, aber gleichzeitig...
Was denn?
Weiß ich nicht, so mit diesem Evil Corp zum Beispiel, also dieses abgrundtief Böse, was sich in einer Firma, die quasi die ganze Welt beherrscht, verbindet. Mhm. Es wirkt teilweise schon fast satirisch, so stark, wie es übertrieben wird. Und dann auch wieder, also es wird schon fast in so eine Satire-Ecke getrieben. Und dann plötzlich wird es sehr ernst wieder. Und dann so, wow. Damit spielen die, glaube ich, auch so ein bisschen.
Satire.
Also ich hätte das jetzt also es wird so teilweise so ein bisschen absurd, was passiert.
Ja, das hat so ein bisschen was Groteskes, fast ja, schon Parodistisches.
Grotesk ist vielleicht auch ein schönes Wort dafür. Also es wird so übertrieben teilweise.
Ja, definitiv. Wobei da man ja auch wieder
nicht weiß. Aber da wird wieder auch so mit gespielt oder es wird so wiederum dann relativiert dieses Groteske, dass es dann wiederum unheimlich wird. Wobei ja. Grotesk bedeutet ja unheimlich. Also
es ist halt so grotesk, dass man sich fragt, ist das wirklich so oder sieht er das nur so? Das ist halt so das, was mir die ganze Zeit dabei durch den Kopf geht.
Es wird auch mit diesem, was ist eigentlich unser Blick auf die Welt und wie interpretieren wir die Welt und wie ist sie dann wirklich? Ja. Dieses Thema wird eben damit auch diskutiert und kann man die Welt vielleicht auch ganz anders begreifen und was ist eigentlich die wirkliche, gibt es sowas wie, was ist dieses wahrnehmungsphilosophische Ding, wird da in dieser unreliable narration durchexerziert und dazu kommt dann noch, wie gesagt, diese Gesellschaftskritik, also wie soll man Gesellschaft kritisieren, wenn man gar nicht weiß, wie man sie wahrnehmen soll.
Ja, und dann kommt noch hinzu, was ist Freiheit und was ist uns die Freiheit wert? Also dann ist ja dann...
Ja, doch diese ganzen modernen Themen wie Datenschutz und...
Ja gut, das ist ja sowieso Hackertum und Verantwortung von Hacker, also Hacker sein, also wenn sie da quasi Anschläge planen, ob dabei Menschen zu Tode kommen dürfen für das for the greater good sozusagen. Mhm. Da gibt es vielschichtig, würde man sagen. Ganz am Ende
gibt es auch nochmal Revelaciones zu
was?
Aufdeckungen, so zu, dass Taten auch andere Auswirkungen haben können, als man vielleicht unbedingt im ersten Moment gedacht hat. Dieses Ding, das spielt vor allen Dingen auch in der letzten Folge nochmal eine Rolle.
Ja. Okay. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Dass sich
diese Wirkung nicht unbedingt so gestaltet, wie man das ursprünglich wollte und so. Von etwas, das man versucht zu initiieren. Mhm. Ja.
Ja, also ich bin gespannt und
bin etwas noch verwirrt, weil ich es gestern gesehen habe.
Ja, das ist lustig. Manchmal muss es so ein bisschen sacken lassen, dass man da hintersteigt, was da eigentlich passiert.
Ich glaube, ich muss nochmal gucken.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die noch kommenden auf die Folgen, die noch vor mir liegen.
Gibt's eigentlich Staffel 2 zu? Ist die angekündigt?
Ich habe da nicht geguckt, aber ich kann es mir fast nicht anders vorstellen. Also
guck mal, ob was auf der
so wie das gerade durchgereicht wird und gehypt wird, da kann ja eigentlich nur eine zweite Staffel kommen.
Ja. Mit wieder mindestens 10 Episoden.
Okay.
Wurde schon vor der Premiere angekündigt.
Ach, na dann. Da waren sie ihres Erfolgs aber sehr sicher.
Ja, ich meine, die haben ja auch auf Rotten Tomatoes zum Beispiel eine ziemlich hohe Wertung. Ah ja, Trending, Mr. Robot. 100%.
Das ist schick.
Having answered many of Season 1's questions in the penultimate episode, Mr. Robot raises the stakes for Season 2. With its last episode, a disorienting finale that eerily bleeds into real life, it wins. Es wird echt unheimlich, weil das, vor allen Dingen in der letzten Folge wird sehr viel mit Real-Life-Footage geschnitten und so. Du siehst dann Frau Merkel und Mr. Obama und die
krass.
Die Präsidentin von der Fed und ich vergesse mal, wie sie heißt, Yellen oder Ellen, keine Ahnung, Ellen Yellen.
Ich vergesse immer, wie die Frau heißt.
Also das wird dann, in der letzten Folge wird schon heftig.
Okay. Ja, machen wir weiter. Ich habe mir, nachdem Johannes die Avengers geguckt hat und da etwas...
Moment, ich muss ein Kapitel machen.
...etwas unschlüssig über die Avengers war, sowohl über die Handlung als auch grundsätzlich über den Film, mir das auch mal angeguckt. Und bin da etwas zwiegespalten. Also grundsätzlich verstehe ich die Handlung. Sie ist nur unglaublich belanglos, finde ich.
Belanglos?
Ja. Also ich kann
and they took a left turn and then it all wrong. It went wrong. So wie in wie hieß der Film? Mad Max.
Eigentlich gesehen.
Und irgendwann bogen sie links ab. Was ist der Inhalt des Films? Frau fährt von A nach B und biegt links ab. Und sie sollte nicht links abbiegen.
Also die Story so leicht zusammengefasst. Man muss
sich mal den Honest Trailer dazu gucken, der ist großartig.
Ja, das ist Honest Trailer.
Honest Trailer ist auf YouTube, kann ich nur empfehlen, ist toll. Auch gab es letztens einen zu Frozen. Wenn du Frozen gesehen hast, das war sehr amüsant, der Honest Trailer.
Es ist halt leider auch alles wahr, was er sagt.
Ja.
Es ist selten übertrieben.
Wie sagt er zu Frozen? A music clip in feature film length.
Ja, gut, das sind aber diese Disney-Filme sehr oft. Also.
Ja.
Also die Story von Avengers Age of Ultron lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Allerdings, um sie wirklich einigermaßen zu verstehen, muss man tatsächlich die Vorgeschichte kennen, beziehungsweise eigentlich so die ganzen Filme um dieses Universum herum gesehen haben. Also so die Captain America, die Thor, die Iron Man.
Wer kann sich denn das alles merken?
Das ist halt das Problem. Also das ist halt so ein Film.
Da war doch das mit Thor, mit diesen Steinchen
Infinity.
Da.
Infinity.
Das hat mich überhaupt nicht mehr gereilt.
Richtig.
Ich habe die Thor-Filme zwar gesehen,
ja,
aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern.
Ja, und vor allem dieser Infinity Stone, der kommt auch in Guardians of the Galaxy drin vor und hat auch eine
stimmt.
Rolle.
Stimmt, ja, ja, ja.
Ich habe nämlich die Incomparable-Folge dazu jetzt mal gehört und die so, ja, und das wird da alles zusammengebaut. Und die so, ach du Scheiße, deswegen raff ich das nicht.
Ja, ich habe das aber alles gesehen
und ja,
ich
kann mich trotzdem nicht mehr dran erinnern. Du musst quasi das alles... Du musst
Comics alle gelesen haben.
Ja, und vor allem musst du alles parat haben, dass du das... Also die sagen selber, da ist unfassbar viel drin und dadurch wirkt es halt so, als wäre keine Geschichte da, weil da ja, halt so viel verarbeitet wird.
Ich habe
das
Gefühl, da ist eine Geschichte, aber ich rall sie nicht. Weil irgendwie der Film fängt ja schon damit an, dass alle irgendwie so ein bisschen depressed sind und so semi-depressed, also so, hey, wir feiern jetzt hier, weil wir hatten voll Erfolg, aber irgendwie wissen wir jetzt auch nicht so ganz so und es ist irgendwie so, es wirkt so, wie du sagst, belanglos, gell? Ja. Oh, wir versuchen mal alle Thors Hammer hochzuheben und so, ein bisschen Spaß, ja, wobei
das,
hier. Und
das fand ich eigentlich ganz lustig.
Ja, aber das ist ja auch lustig, aber es wirkt irgendwie so...
Also die Story, um sie kurz...
Der Film läuft zu dem Zeitpunkt schon 20 Minuten, das Gefühl so...
Hä?
Ist ja alles ganz nett und lustig für sich, die einzelnen Szenen und so. Und fängt ja auch mit so einer Action-Szene an und so.
Ja, also um die Story kurz zusammenzufassen, das ist eigentlich... Es gibt da so eine Anfangssequenz, wo sie sich irgendwie in so einem osteuropäischen Land auf den Weg zu so einer Basis durchkloppen, wo so ein Ex-Hydra-Typ oder so ein Hydra-Überbleibsel quasi noch ist.
Ah, die Hydra.
Ja. Hydra oder S.H.I.E.L.D. ist ja quasi das gleiche geworden im letzten Winter Soldier-Film. Winter Soldier. Im letzten Captain America-Film war das, glaube ich.
ja, im letzten Winter Soldier.
Genau.
Ja.
Und dort werden sie halt, das sind da so unter anderem menschliche Experimente haben da stattgefunden und da ist dann halt diese eine mit den übermenschlichen telekinetischen Fähigkeiten, die dann im Grunde
was?
Tony Stark...
He's fast and she's strange.
Genau.
Das war doch die Beschreibung.
Genau. Und die verzaubert sozusagen Tony Stark oder redet ihm ein, dass er halt sein Ultron-Projekt fortführen muss. Und
das habe ich nicht mitbekommen irgendwie,
genau.
Oder nicht so richtig.
Das ist halt der springende Punkt darum und das, wenn man das verpasst, dann rafft man gar nichts.
Ich habe überhaupt nicht kapiert, warum Tony Stark später das mit dem Ultron so vehement verfolgt. So.
Ja, also das Ultron-Projekt, um quasi eine automatisierte AI zu haben, die für die Sicherheit der Welt sorgt, wenn man das mal grob zu umreißen, darauf wird er quasi hingestoßen durch diesen Zauberspruch, nennen wir es mal. Und die anderen werden quasi auch so ein bisschen, kriegen auch so ein bisschen Zauber ab, dass sie halt an der Gruppe zweifeln und sich halt von innen herauf so ein bisschen aufreiben.
Ja.
Und dann finden sie halt in Lokis Zepter diesen Infinity Stone, der halt, beziehungsweise die Möglichkeit, eine AI zu schaffen. Und daraus entsteht dann halt Ultron. Und dann müssen sie Ultron wieder zerstören. Und dann schaffen sie aus dem Infinity Stone und der AI von Jarvis irgendwie noch so einen neuen Typi. Was das soll, habe ich auch nicht verstanden. Also sollte ursprünglich mal der Körper für Ultron werden, den er sich zurechtgelegt hat. Der Körper wurde dann mit Jarvis befüllt, sozusagen. Viel Klopperei, viel sinnlose Kampfszenen.
Noch so ein bisschen Liebesszene zwischen Natasha und dem Hulk.
Bruce Banner. Ja.
Ja.
Und das war's.
Das war's, ja.
Viel Bum-Bum. Im Grunde war das auch nur so, hey,
guck und, mal. Ja, und Dings ist,
ja. Ja, und dann am Ende sagen so die Hälfte der Avengers, so, kein Bock mehr, ciao. Also Tony.
Ja, jetzt kommen die New Avengers.
Ja, Second Phase of the Avengers sozusagen.
Ja. Hier gibt's ja eine Comic-Serie mit denen.
Ja.
Mit den Young Avengers oder wie die heißen.
Da gibt's irgendwie mehrere Serien. Das gibt's ja dann auch irgendwann später, wo Spider-Man dabei ist und so. Ist alles so, ja.
Spider-Man, ja. Ja,
ich glaube schon. Ich bin gerade unsicher.
Was weiß ich.
Ja, also ist ein netter Klopp-Film und wenn man die Figuren mag, ist es auch schon, ist schon unterhaltsam, aber es ist jetzt so. Also da war der erste Avengers ja ausgeklügeltes Feuerwerk an Story. Das Problem ist halt auch, da wird halt wieder dieses Ding mit den Infinity Stones aufgerührt, was ja dann irgendwann mal zusammenlaufen muss, aber nicht in dem Film. Ja, schon irgendwie ein bisschen komisch. Ja, also die Incomparable-Folge zu sowas kann man sich immer ganz gut anhören. Da wird das dann nochmal so ein bisschen aufgeklärt. Und ja, also die fanden das, und interessanterweise fanden teilweise Leute die diesen Avengers-Film besser als den ersten. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ja. Dann machen wir weiter.
Ach so, jetzt bin ich dran, ja.
Ja.
Ja, ich habe Citizen vorgesehen. Den Snowden-Film. Oh, war ganz spannend.
Ja?
Hm, weiß nicht so genau. Die ist ja diese Dokumentation über Mr. Snowden und seine Leaks, wobei so ganz sicher bin ich mir nicht, weil ich bin mir immer noch unsicher, was eigentlich der Inhalt des Films ist. Mhm. Man sieht sehr viel Herrn Snowden, wie er mit sich hadert und es ist alles irgendwie fürchterlich gefährlich und bedrohlich und man weiß, das fangen sie sehr gut ein, diese Atmosphäre, dass irgendwie alles bedrohlich ist und man weiß nicht so genau, warum es eigentlich oder was bedrohlich ist. Das kriegt der Film hin. Was der Film leider nicht macht, was ich gehofft hatte, dass er tut, ist erstmal erklären, was da eigentlich abgeht. Aber
gut.
Can the government see my dick pictures? So wie John Oliver es getan hat. Also wirklich mal, was sind eigentlich und wo ist der Zusammenhang zwischen den vielen Programmen und all diesen. Ich habe so viele Stichwörter im Kopf von Programmen und von Dingen und von.
Ja.
Irgendwie, es gibt noch nicht so, ich habe kein so bigger picture, was da eigentlich genau abgeht. Ich weiß, es reduziert sich immer auf, die NSA ist böse und kann irgendwie alles.
Mhm.
Und alle machen mit.
Mhm.
What the fuck?
Das Problem ist halt, dass der Film das Presseversagen, was da die ganze Zeit stattfindet, halt auch nicht aufheben kann.
Ja, nee, es wird ja eher die Presse dann noch so in dem Film auf so einen goldenen Thron gehoben, weil der Guardian sich ja so bemüht und gar nichts. Ich habe überhaupt kein Problem mit Glenn Greenwald oder mit dem. Ich finde es auch voll schlimm, dass der, dass zum Beispiel sein Partner da verfolgt wurde und von den Briten eingesperrt wurde für 9 Stunden und so. Das ist absolut nicht in Ordnung und das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist alles wirkt irgendwie so aneinandergereiht in diesem Film. Und ja, Mr. Snowden, ja, der möchte es nicht über sich machen, das Ganze. Und es geht ja eigentlich um die Leaks und es ist alles sehr bedrohlich und er weiß nicht, was passieren wird. Und jetzt lebt er in Russland und ist halbwegs sicher und das ist ja auch ganz toll alles. Aber what the fuck? Es ist so, dieser Stich ist so ein typischer amerikanischer Dokumentarfilmstil, obwohl die Filmemacherin, die Laura Poitras?
Ja, das klingt richtig.
Poitras? Wo kommt die her? Aus USA, oder?
Aus Albanien.
Echt?
Keine Ahnung.
Lebt in
auf dem Deutschland? Auf den poitrisischen Inseln.
Nee, in Deutschland. So in Berlin. Ich will gar nichts gegen den Film sagen. Also, es ist ein typischer amerikanischer Dokumentarfilmstil, den ich nicht mag, weil meistens sehr wenig gesagt wird und eigentlich nur so ein Gefühl erzeugt wird und versucht wird einzufangen und das. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Dokumentarfilme hadere ich immer mit. Die sind häufig so inhaltslos.
Okay. Ja.
Es ist sicher ein. Keine Ahnung, wahrscheinlich ein guter Film. Ich konnte nicht so viel damit anfangen. Wie gesagt, ich hatte mir davon erhofft, dass mal erklärt wird, so vielleicht auch mal so ein, irgendwie, dass man so das Gefühl hat, man hat so einen Überblick darüber gewonnen. Was hat der Mr. Snowden da eigentlich geleakt? Was soll das Ganze? Wo ist das Problem? Aber das Einzige, was der Film erzeugt hat, ist so diese bedrohliche Atmosphäre, so dieses, so, er wird verfolgt. Und vermutlich werden wir auch alle abgehört, aber so ganz klar wird das auch nicht. Und es ist alles sehr im Dunkeln und sehr komisch und sehr irgendwie so das Gefühl, ich will damit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben.
Gut, das ist wiederum auch eine natürliche Reaktion bei solchen Geschichten.
In dem Sinne hat der Film zumindest bei mir versagt, aber ich habe zumindest festgestellt, dass es einen sehr langen Wikipedia-Artikel über das Thema gibt.
Ja, naja, das ist halt, es ist halt auch einfach viel. Also, um das quasi alles mal so detailliert aufzuzeigen und das große.
Nee, gar nicht mal detailliert, der muss ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was so ein Film vielleicht auch leisten könnte, ist ein bisschen mal zu erklären, was eigentlich passiert, wer ist eigentlich diese NSA?
Das bräuchte eigentlich mal so eine Quarks und Co-Folge darüber. Oder, so eine Sendung mit der Maus-Folge eigentlich.
Was tun die da? Und warum ist das doof? Und warum sollten sie das nicht tun? Und ja, es wird halt immer nur so wild im Raum postuliert, so, ja, das widerspricht unseren Grundrechten und so weiter. Und wie sollen wir noch als Erwachsene miteinander diskutieren, wenn wir nicht wissen können, was von uns abgehört wird und so weiter. Ohne Privatsphäre kann dann überhaupt noch eine Demokratie existieren? Das sind alles so Gedankenfetzen, die in diesem Film auftauchen, die auch sicher wichtig und richtig sind.
Ja.
Aber es wirkt halt eher so wie so Fetzen, ja. Und das ist, wie gesagt, das ist so ein Dokumentarstil, den habe ich schon häufiger gesehen, den kann ich nicht so wirklich viel anfangen.
Okay. Würdest du sagen, dass es sich lohnt, den mal anzugucken?
Ja, wenn man Sitzfleisch hat.
Ich habe auch schon den letzten Tango in Paris geguckt, also so ist es nicht.
Ja, es geht halt sehr viel darum, dass Mr. Snowden in Hotelzimmern sitzt und erklärt, wie gefährlich er das ist.
Na gut, das macht er seit schon länger jetzt mittlerweile.
Aber halt immer dann nur so Fetzen von Gesprächen und so. Und teilweise verstehst du auch, war es dann auch schwierig nachzuvollziehen, worüber sie jetzt eigentlich genau gerade reden, weil.
Wahrscheinlich bräuchte es wirklich mal so eine Sendung mit der
Maus-Folge, die das einfach mal alles auseinandernimmt. Wie Glenn Greenwald und Mr. Snowden sich kennenlernen und es geht dann sehr viel darum, wie Mr. Snowden Vertrauen aufbaut zu Glenn Greenwald und Laura Poitras und es tauchen noch andere Gestalten auf, zum Beispiel dieser andere Ex-NSA-Mitarbeiter, der so ums Jahr 2000 irgendwann ausgestiegen ist, 2001, 2002, irgendwann.
Keine Ahnung.
Der da auch viel veröffentlicht hat. Oder zumindest darüber öffentlich geredet hat. Naja. Bin mir nicht so sicher, was ich über den Film sagen soll.
Naja. Vielleicht gucke ich mir den noch an, dann gibt es meine Meinung auch noch dazu.
Ja, mach das mal.
Ja, sie heißt übrigens Laura Poitras, hast recht gehabt. Alles gut.
Ja, ich weiß, wie sie heißt. Ich weiß nur wie man es ausspricht.
Ach so. Ich hätte es auch so ausgesprochen. Next.
Next. Ein bisschen gehypt wurde die Serie Show Me a Hero. War eine Miniserie auf HBO. HBO bringt regelmäßig Miniserien raus. Das ist unter anderem einer der Punkte, mit denen sie ursprünglich mal berühmt geworden sind, mit sehr qualitativen Miniserien, wie zum Beispiel auch Band of Brothers.
Okay.
Dieses, weiß nicht, ob du das gesehen hast, so, das sind so 10 Folgen, spielt im Zweiten Weltkrieg, gilt als eine der besten Miniserien der Geschichte des TV. So.
Ich habe nur von gehört und habe gehört, dass die mega gut sein soll, aber ich nicht gesehen.
Die ist ziemlich gut.
Okay.
Es gibt aber auch sowas wie zum Beispiel John Adams, da geht es um den britischen Gründer, amerikanischen Gründervater John Adams.
Mhm.
Sehr politisch, aber sehr, sehr gut, wirklich sehr gut. Show Me a Hero geht es um, oh Gott, Nick Wazowski.
Wie schreibt sich das?
Das weiß ich nicht. Das wird aber auch im Film, in der Serie.
Wish is the sauce.
Ja, so ungefähr. Nick Wazisco.
Was?
Wazisco.
Nenn ihn Nick.
Nick Wazisco.
Okay. Nick.
Nick war zeitweise der jüngste, wie heißt es auf Deutsch, Bürgermeister der USA. Zumindest einer Kleinstadt, eine Stadt. Mhm. Die Serie basiert auf den realen Erlebnissen dieses Nick Wazisco.
Mhm.
Die Zeit, die er kurz bevor er Bürgermeister wurde, bis nachdem er Bürgermeister war. Es geht um ein Public Housing Project, was in dieser Gegend, in der er Bürgermeister war, in dieser Kleinstadt sehr umstritten war. Wir sprechen hier von einer Stadt, die im Staat New York liegt und zwar nicht unbedingt weit von New York City entfernt. Public Housing bedeutet vom Staat finanzierte Häuser, Wohnungen, was auch immer, die dann an Leute, Bedürftige vergeben werden.
Okay.
Für die, die nichts bezahlen müssen. Werden nach Bedürftigkeit vergeben.
Okay.
Es gibt in Deutschland auch sowas wie sozialen Wohnungsbau. Das sind dann Wohnungen, die eine Preisbindung haben. Das heißt, die dürfen nur ein bisschen einen gewissen Level kosten und so weiter. Es soll ermöglichen, dass auch Menschen, die wenig Einkommen haben, Wohnraum haben.
Ja.
In den USA gibt es Public Housing und es gibt sowas wie Affordable Housing, also so wie bei uns, dieses so, das ist günstiger Wohnraum.
Mhm.
Beides wird vom Staat gemacht. Insbesondere Public Housing ist häufig ein Streitthema in den USA in der Lokalpolitik, weil eben in den USA sehr dieses Bild vorherrscht, so quasi, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also,
ja, ich weiß.
Insbesondere die Mittelklassen sind da sehr aggressiv teilweise. So, wir haben hart für unser Geld gearbeitet, wir haben jetzt unser kleines Häuschen hier und wir haben hart lange dafür gearbeitet und so weiter und deshalb haben wir uns das verdient, in einem Haus zu wohnen und so. Wer dafür nicht arbeitet, hat es auch nicht verdient. Es herrscht generell wenig Bewusstsein dafür, dass soziale Unterschiede nicht unbedingt in der Motivation begründet liegen. Ja.
Hängt nicht immer am Arbeitswillen.
Sondern dass ein niedriges Einkommen sehr viele verschiedene Gründe haben kann, was auch in der Serie dargestellt wird, dass Leute aus unterschiedlichen Gründen tatsächlich ins Public Housing rutschen, die vielleicht sogar aus Mittelschichtsfamilien kommen oder Mittelschichtsfamilien, die abrutschen oder sonst was. Die Serie hat insofern zwei Schwerpunkte. Es gibt einmal die Geschichte um den Protagonisten. Und es gibt die Darstellung verschiedener Familienschicksale, die im Public Housing leben. Das Public Housing ist zu Beginn der Story dergestalt in dieser Stadt, Yonkers heißt die, dass es einen großen Wohnblock gibt, der allerdings sehr durch Gewalt und Drogenkriminalität und so weiter geprägt ist. Wo auch die Stadt wird dann verurteilt von einem Bundesrichter, neues Public Housing zu schaffen, dass die Stadt mehr sozial durchmischt. Sie wehren sich dagegen lange Zeit, weil eben die Mittelklassen sagen, das wollen sie nicht. Wir wollen nicht, dass irgendwelche Drogenkriminellen oder sonst wie in ihren Neighborhoods wohnen.
Ja.
Und das führt zu wirklich krassen Protesten in der Stadt. Und das führt zu einigen sozialen Spannungen. Und der Nick Wazisco, der stellt sich eben dann davor, der prügelt dann als Mayor, der wird erst Mayor mit so quasi dem Versprechen, ich lege Berufung gegen dieses Gerichtsurteil ein und so weiter. Das gelingt ihm aber dann nicht.
Mhm.
Weil halt auch der Supreme Court und sonst was der USA dahinter stehen und sagen, ja, das hat ja was mit Grundrechten zu tun.
Ja.
Und er, der Richter verschlagt, ansonsten verurteile ich euch halt zu einer Geldstrafe, gell? Und es geht dann mehr darum, die Geldstrafe ist dann so hoch, dass sie irgendwie noch 20 Tage Zeit haben, dann ist die Stadt pleite. Die verdoppelt sich jeden Tag.
Ah ja.
So jeden Tag 500.000 und es verdoppelt sich. Ja, wie viele Tage haben wir da noch? Wir rechnen es aus, der Stadtbeauftragte, wir haben noch 20 Tage, dann sind wir pleite. Angesichts dieser Situation schafft es Nick Vasisco dann, dieses Public Housing durchzuhauen irgendwie.
Mhm.
Und so weiter. Und um diese ganzen politischen Prozesse, die darum stattfinden und die persönliche Entwicklung von Nick Vasisco und seiner familiären Situation und diese Geschichten der verschiedenen Familien, die auf das Public Housing angewiesen sind, beziehungsweise Familien oder Protestern...
Protestanten?
Nee, Demonstranten, oder Protestierende, die gegen dieses Public Housing Projekt sind, gegen diese Durchmischung der Neighborhoods, wird dann auch dargestellt, basiert es größtenteils auf realen Ereignissen, auf realen Personen. Die verschiedenen Projekte, die dann darum stattfinden in der Stadt und so weiter. Es ist sehr interessant, aber meiner Meinung nach sehr schwierig zu verstehen, wenn man wenig Ahnung von amerikanischer Politik hat.
Okay.
Es ist sehr gut gespielt von den Schauspielern. Es ist wirklich, also der den Nick Vasisco spielt, der Oscar Isaac, der ist toll. Der ist wirklich toll. Ah, ich kannte den vorher gar nicht. Ja, genau, und Che spielt er.
Ah ja. Also den Film habe ich nicht gesehen, aber dann kenne ich das Gesicht.
Der da.
Mhm.
In was für Film hat er? Genau, Inside Llewyn Davis, da spielt er den Hauptcharakter. Und in Ex Machina spielt er Nathan Bateman. Keine Ahnung. Ex Machina, über den wollte ich auch mal reden.
Schreib's auf die To-Do-Liste.
Wollen wir das heute machen? Das können wir statt dem letzten machen.
Wie du willst.
Ja, das machen wir gleich noch. Jetzt vergesse ich das wieder. Auf jeden Fall Show Me a Hero sind dann 6 Episoden sind es, glaube ich.
Mhm.
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, jeweils zwischen 45 und 60 Minuten. Insgesamt 350 Minuten. Ja, 6 Folgen sind es. Sehr spannend, sehr dramatisch. Teilweise auch sehr langweilig.
Echt?
Ja, es geht eben um amerikanische Lokalpolitik. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so das Hammer-Thema für jeden ist. Teilweise ist mir auch ein Rätsel, wieso, wer jetzt hier der Hero ist und so. Es ist eine sehr vielschichtige Handlung.
Vielleicht gibt es ja auch gar keinen Hero.
Rotten Tomatoes sagt zwar Certified Fresh, also hier durchschnittliches Rating von 8,6 von 10. Ich finde, die Charaktere sind großartig, sind sehr überzeugend dargestellt, sind in sich zusammenhängend. Die Handlung ist teilweise sind da auch Sprünge drin, die dann schwierig nachzuvollziehen sind. Es gibt da Auslassungen von Zeit. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, was ich davon halten soll, weißt du?
Okay.
Ist schwierig. Aber wenn man auf so politische Serien, politisches Drama oder so steht, könnte das wirklich interessant sein.
Okay. Ja gut, gibt's bestimmt Leute, die es mögen.
Ja. Ist auch sehr dramatisch und kann man sich mal angucken, so zumindest mal so angucken, ob das für einen interessant ist.
Mhm.
Genau, eben habe ich jetzt noch gemerkt, Ex Machina. Ex Machina ist ein Film, Und zwar aus dem Jahre 2015 mit von Alex Garland, den man vielleicht kennt. Der hat The Beach geschrieben.
Okay.
Ja? 20 Weeks Later, 20 Days Later, Sunshine, so Filme. Da war der wesentlich dran beteiligt.
Okay.
Hast du gesehen, 20 Days Later?
Ist das so ein Zombie-Ding, oder?
Ja. Yeah.
Nein. Das ist einfach nicht meine Art von Film. Hast du den gesehen?
Ja.
Okay.
Ex Machina ist ein Science-Fiction-Thriller aus Großbritannien mit Alicia Vikander, keine Ahnung, wie das ausspricht, Domhnall Gleeson, der ist in letzter Zeit irgendwie so eine Hausnummer, der spielt auch im neuen Star-Wars-Film mit Dedo.
Mhm.
Kennst du den?
Habe ich schon mal gesehen.
Ja, dachte ich mir. Letztendlich spielt die Handlung ab zwischen ihm und Oscar Isaac und Alicia Vikander. Und das sind eigentlich die einzigen Figuren, die auftreten. Mhm. Es geht darum, dass der Nathan Bateman, der von Oscar Isaac gespielt wird, eine künstliche Intelligenz geschaffen hat. Und der Celeb Smith, der von Domhnall Gleeson gespielt wird, soll quasi einen Turing-Test mit diesem Roboter machen und soll seine eigenen Gefühle über den beurteilen. Dazu wird er eingeladen in die sehr abgelegene Villa dieses Multimillionärs, der diese AI geschaffen hat. Und da entwickelt sich dann ein sehr dramatisches Kammerspiel zwischen diesen drei Figuren und das ist elendig spannend und ich saß mehr oder minder schweißgebadet am Ende vor dem Bildschirm und es verdrängt man dann erstmal wieder, weil es so ja.
Hey, ich konnte die ganze Zeit mit Ex Machina gar nicht anfangen, aber jetzt ich habe da einen Trailer
sehr verstörend.
Im Kopf. Ich habe da einen Trailer im Kopf, ja.
Ja, der Trailer ist noch harmlos. Wenn du den Film gesehen hast, bist du ein bisschen verstört danach, glaube ich.
Okay.
Mhm. Visuell sehr eindrucksvoll, sehr zusammenhängend. Ist auch nicht schwierig, spielt ja nur in dieser einen Villa.
Mhm.
Die Figuren sind... ja, nicht so gut wie bei Show Me a Hero, aber sehr, sehr nachvollziehbar. Und das eben dieses Thema ist sehr interessant, wie sich das entwickelt. Mit dieser künstlichen Intelligenz, bei der man nicht mehr so sicher ist, wie künstlich sie noch ist, beziehungsweise wie fähig sie eigentlich ist.
Mhm.
Und was da eigentlich genau ist, dieses Ding, was passiert eigentlich gerade? Wer hat hier und wer hat Macht, wer hat Kontrolle? Und da wird es sehr unheimlich.
Ja, das ist, ich meine, er liegt auch auf irgendeiner To-Watch-Liste von mir.
Ja, das musst du sehen.
Ja, ist gut.
Ja, ist sehr spannend. Sehr spannend, sehr interessantes Thema.
Ex Machina. Alles klar.
Inwiefern auch der eingeladen wird von dem Nathan ist dieser Millionär, der lädt ja diesen einen Programmierer ein, diesen Test zu machen bei ihm in der Villa. Er weiß ja nicht, wofür er eigentlich kommt. Das wird ja erst da vor Ort für ihn offenbart. Er wird ja eingeladen, so eine Woche mit dem in seiner Villa zu verbringen und so.
Mhm.
Und dann erfährt man das alles so. Ne? Ja, es ist ein sehr. Ich fand den Film eindrucksvoll. Er könnte noch besser sein. Der hätte noch Potenzial. Aber es ist schon sehr unheimlich vom Thema einfach.
Okay. Ja gut, Film ohne Potenzial nach oben ist ja auch schwierig. Alles klar, dann
war's das.
Schreibe ich mir den Ex-Machina nochmal dicker auf meine Liste.
Ja.
Gut, dann haben wir es mal wieder rumgekriegt, die 127. Folge. Informationen zur Sendung und alles mögliche auf unserer Webseite tz.org. Mhm. Mit allem Flatter und PayPal und Social Media Kanäle. Dann freuen wir uns aufs baldige Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.